hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder versammelt zur zweiten Folge des Podcasts Narzissen und Kakteen von Element of Crime. Es geht um alle, also pro Folge immer jeweils um eine, aber letztendlich und dann um alle LPs, die wir je aufgenommen haben. Und wir wollen darüber reden, was in dem jeweiligen Jahr los war, wie wir in dem jeweiligen Jahr drauf waren, was wir für Musik gehört haben, wie wir zu diesen Songs gekommen sind, wie die Produktionen gelaufen sind. Und so weiter und so fort. Hier also jetzt sind wir bei der zweiten Folge. Die zweite LP von Element of Crime heißt Try to be Mensch. Und sie wurde im Ende 1986, Anfang 1987, über den Jahreswechsel hinweg in London aufgenommen. Vielleicht sollen wir erstmal darüber reden, wie wir damals drauf waren. Also wie das, was die Voraussetzungen für diese Platte waren. Ja, weil das war ja eigentlich eine Riesengeschichte. Ja.
Also ich weiß nur... Oder ich glaube mich zu erinnern, dass wir zum Beispiel nicht so wahnsinnig gut gespielt haben. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum uns John Cale oder vor allen Dingen euch die Sache mehrmals hat spielen lassen, bevor man es überhaupt aufgenommen hat. Aber das war zum Beispiel ein Aspekt. Und dann weiß ich noch, dass es eigentlich auch eine Zeit war, wo man hatte so einen Plattenvertrag und es ging richtig was los, aber irgendwie waren wir doch irgendwie so auch so Baggerluten gleichzeitig. Ja? Es war irgendwie eine komische Mixtur aus, jetzt ist man ganz seriös dabei und gleichzeitig ist man aber eigentlich komplett desorientiert.
Baggerluten, schön, dass dieser eigentlich fast schon vergessene Begriff aus der Welt der Gruppe Torfrock hier in die Diskussion kommt. Torfrock, ne, Baggerluten, ich glaube, die hatten dieses, die Baggerluten-Rock nannten sie ihre Musik. Ja, aber stimmt, wir waren auf eine Weise Baggerluten. Wie waren denn die Voraussetzungen? Wie sind wir denn bei welcher Plattenfirma waren? Wir sind, das ist die erste Platte, die wir damals mit der Polydor gemacht haben. Einer großen Major-Plattenfirma. Wir waren vorher beim Indie-Label gewesen, bei Attack. Und vor allen Dingen, was auch neu war, wir hatten einen neuen Schlagzeuger, nämlich dich, Richard.
Das stimmt, Richard.
Du bist 1986 ja. Zu der Band dazugekommen.
Weil Uwe Bauer ausgestiegen ist.
Weil Uwe Bauer ausgestiegen ist. Erzähl doch mal, wie war das
für dich? Das war ein dickes Ding für mich. Ich hatte vorher schon mit einer anderen Band, Varieté Contrast, eine Platte gemacht. Aber das war natürlich keine Platte bei einer großen Plattenfirma, sondern das war so ein kleines Indie-Ding, was damals kam. Und große Plattenfirma, das roch immer so ein bisschen nach Mainstream. Man wusste gar nicht so richtig, ob man das wollte oder nicht. Es gab Diskussionen hin und her. Aber für mich als Neuen war das ein Riesending, muss ich sagen, weil ich auch persönlich in einer sehr zerrissenen Zeit eigentlich war. Ich habe damals im Schwarzen Café gearbeitet, hauptsächlich Nachtschichten, damit ich tagsüber halt Musik machen konnte. Damals noch zu der Zeit noch in mehreren Bands gleichzeitig gespielt. Und das war sehr schizophren irgendwie, weil ich wohnte in Kreuzberg, arbeitete aber in Charlottenburg, was gar nicht so gut zusammenpasste. Und genauso war das mit meinem Musikkonsum zum Beispiel. Ich habe zu Hause was ganz anderes gehört, als ich dann auf Arbeit gehört habe. Da lief dann Prinz und...
Richard, aber ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt, dass es eine Zeit war, weil du auch ja in einer anderen Band gespielt hast, wo es... Also was so Sachen wie Klick, also wie nimmt man auf? Da erinnere ich mich, es gab so eine Art Ampel für die Snare, oder was war das?
Ja, richtig, das war so ein Produzentending. Das
wurde
ja,
da kommen wir später dazu. Also ich wollte ganz kurz einhaken, also, weil das ist schon wichtig. Also man muss sich ja Folgendes vergegenwärtigen. Wir hatten die erste Platte Basically Sad bei Attack aufgenommen. Und Uwe Bauer, der Schlagzeuger, war unser Produzent gewesen. Und Uwe Bauer stieg aus, sagte, er hat keine Lust mehr. Er wollte, glaube ich, überhaupt keine Band mehr machen. Also er hatte große Probleme mit der Steuer und so weiter, aus diesen Fehlfarbenzeiten noch. Und das mit Fehlfarben war ja auch so komisch gelaufen alles. Und er sagte dann zu mir, ich soll nicht fragen, warum, er würde jetzt aussteigen. So, und dann waren wir dann ohne Schlagzeuger. Da ging es ja schon mal los. Gleichzeitig war das so, dass das Label Attack, bei dem wir ja gerne bleiben wollten...
Die waren pleite.
Ja, die waren erst sehr zögerlich darin, die Platte überhaupt rauszubringen. Ich glaube, wenn der Kurt Dahlke die nicht gemischt hätte und dann gesagt hat, und der Frank Fenstermacher nicht drauf bestand, dass er das Cover machen darf, dann hätte wir die Platte gar nicht erschienen. Und die hat sich 800 Mal verkauft, was für Attack nicht schlecht war. Aber Attack war im Grunde genommen pleite, weil der... Vertrieb, Eigelstein-Vertrieb pleite gegangen war. Und sie hatten bei denen eine Menge Material liegen und das war alles in der Konkursmasse und sie haben das Geld nicht bekommen für die Platten, die sie da gepresst hatten und so weiter und verkauft hatten auch. Und waren im Grunde genommen am Ende. Na? Und das war die Voraussetzung. Da saßen wir also ohne Schlagzeuger und eigentlich mit dem dysfunktionalen Label, das auch noch am anderen Ende der Welt, der deutschen Welt war, nämlich in Düsseldorf und wir in Berlin, in West-Berlin, mit der Mauer drumherum und den ganzen Kram. Wovon hast du denn damals gelebt, Jakob?
In, ich glaube, in einer Einzimmerwohnung, Parterre, ohne Licht.
Ja, aber wovon? Wo hast du dein Geld verdient?
Ich habe mein Geld, ich habe mein Geld in einer Bahnhofsmission verdient, vom Diakonischen Werk. Das ist Übernachtungsheim gewesen für Obdachlose, aber auch für Leute, die in der Stadt bei Messen nicht mehr unterkommen. Und für alle afrikanischen Studenten, die mit Moskau liiert waren, die Länder, die mit Moskau liiert waren. Diese Studenten kamen dann auch alle nach West-Berlin, um einzukaufen und haben in der Bewahrungsmission übernachtet. Das war mein Job. Ich weiß, du warst bei der...
Ich habe damals beim Wissenschaftszentrum noch getippt. Am Steinplatz, beim Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung. Ich habe den ganzen Tag Forschungsberichte getippt, also als Tippster einfach, mit so einem Diktaphon und so. Und du hast mal im schwarzen Café gearbeitet.
Ja, wenn man Musik machen wollte, dann brauchte man irgendwas, wo man dann tagsüber dann halt frei hatte.
Und wir hatten noch Jürgen Fabricius, das war ja der Saxophonspieler, der ist ausgestattet. Der ist auch ausgestiegen und zwar mit der Begründung, dass er jetzt Geld verdienen muss, weil seine Frau war schwanger und er wollte jetzt also ein Kind großziehen und das musste er Geld verdienen. Das war es aber natürlich jeder auch gut verstanden.
Und bei uns war kein Geld zu verdienen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht.
Er wollte, wir hatten eine desaströse Tournee im Herbst 1985 gehabt. Die war so schlimm, dass ich fast verhungert wäre. Es gab immer nur Salat als Catering. Das war grauenhaft.
War mit den Subtones zusammen das Ding?
Mit den Subtones und noch Brest und allen anderen Bands jedenfalls noch. Und das war, ich bin fast verhungert. Wir haben aber im Onkel Pö gespielt, in der Onkel Pös Carnegie Hall.
Ja, und du hattest ja noch Glück, du hattest ja in Wuppertal, hattest du ja noch eine Freundin. Wir dagegen musste zur Bahnhofsmission mir da irgendwie Geld holen über Kontakt meiner Großmutter.
Ich dachte, das hättest du für uns alle geholt, das Geld.
Ja, du warst ja nicht da.
Ich war bei der Melanie. Aber das war auch gut. Wir hatten nämlich direkt nach dem ersten Gig in der Wuppertaler Börse hatten wir 2 Tage Pause. Ja. Off-Tage. Und wollten eigentlich an diesen Off-Tagen von dem Geld leben, was wir bei diesem Gig verdient haben. Leider haben wir überhaupt nichts verdient. Ja, und Uwe Bauer war damals noch mit dabei. Aber das war eigentlich im Grunde, heute kann man schon darüber erzählen, dass das Bemerkenswerteste war wirklich, dass wir in Onkel Pös Carnegie Hall spielten, dem legendären Laden, kurz bevor er übrigens zumachte, er hat kurz darauf zugemacht, in Hamburg-Eppendorf.
Ich glaube mich zu erinnern, dass wir sogar das letzte Konzert da gespielt haben.
Wir könnten diejenigen gewesen sein, die dem Laden den Rest gegeben haben. Es war aber lief für uns ganz gut. Vorher in Kiel war es ganz furchtbar, weil da nur Mods waren wegen der Subtones. Die waren alle wegen der Subtones da und haben uns total gehasst. Ja. Wir haben oft damals noch mit dem Rücken zum Publikum gespielt. Jemals hatten wir dann kam aber dann 86 diese Platte raus. Wir dachten, hey, jetzt geht's los und so eine richtige Tournee machen. Kam aber keine richtige Tournee. Wir kriegten keine Tournee gebucht. Wir hatten auch keinen Booker. Der Jürgen rief bei ein paar Leuten an in Westdeutschland. Man musste ja immer über die Grenze und nichts passierte. Und dann ist er ausgestiegen. Und
aber man muss natürlich sagen, das ist nichtsdestotrotz, wenn du hast eine erste Platte, selbst wenn du so eine Tour machst, die so zerpflückt ist, wo kaum Leute kommen, man nannte das den Scheuersack, ne?
Ja.
Das ist im Nachhinein betrachtet schon gut, das zu machen. Du wirst halt nicht gepudert, wirst nicht in so ein frisch bezogenes Bett gelegt, sondern musst halt noch gucken, was wirklich draußen los ist. Ja. Und dann weißt du auch bei der nächsten Sache, die dann läuft, es wirklich zu schätzen. Ne?
Man kann sich das schön tränken.
Ja. Aber das haben wir auch gemacht.
Aber eigentlich erst in diesem langen Abstand. Hardbreak Hotel in Immenstadt, privat irgendwo übernachtet, im DIN A0 in Düsseldorf baden gegangen, das Publikum überhaupt nicht verstanden, was wir taten. Dann in Malmö und Kopenhagen, was extrem bizarr, muss man sagen. Dann dieser desaströse Kiel-Auftritt und dann Hamburg Onkel Pös Carnegie Hall.
Genau.
Das war so der Backbone, sondern unsere Erfahrung, die wir so hatten. Und dann kam Richard dazu. Und wir fingen an wieder ein bisschen, ging wieder ein bisschen aufwärts. Der Jürgen ging weg. Wir haben also gesagt, der muss es eben auch mal ohne Saxophon gehen für einen Moment. Und dann kam das Angebot von der Politur. Plötzlich aus heiterem Himmel. Kein anderes Indie-Label wollte uns. Ich weiß noch genau, Rafftreter habe ich damals gefragt, alle möglichen, so, wo man so rankam. Uwe konnte ja nichts mehr für uns tun mit seinen Verbindungen, weil er mit der Band, also er wollte ja raus. Er wollte ja auch nicht uns managen oder so. Also habe ich dann so bei Rafftreter gesagt, nee, geh mal weg. Und Also es wollte kein Indie-Label. Und dann kam plötzlich die Polydor, die alte Tante Polydor, die Schlagerfirma um die Ecke und sagte, hey, und zwar Tim Renner.
Ne? Genau, und wir glauben ja, dass er eigentlich Crime in the City Solution meinte. Oder die Firma vielleicht auch Crime in the City Solution meinte, was auch immer.
Der Visionär war eigentlich Heino Wirth. Ne? Heino Wirth, erinnert euch noch an Heino Wirth?
Ja, ein echter
Visionär. Dieser Riesenschrank, der war so toll. Ne? Der hat zum Beispiel damals The Cure und so entdeckt, also für Deutschland auch, und so groß gemacht in Deutschland. Das war bei der Metronom. Das war schon ein starker Typ. Und der hatte Renner eingestellt. Und er hat gesagt, Renner hat überhaupt keine Ahnung von nichts. Er hat gesagt, Renner, jetzt gehen Sie mal nach Berlin, da gibt es so eine Band, die irgendwas mit Crime, die können Sie mal signen. Und der hat dann gedacht, naja, Element of Crime. Es kann sein, dass, aber Crime and the City Solution waren ja damals, die kannte man ja schon. Die waren in diesen Wim Wenders Filmen und so. Also ich denke mal, der wird dann schon uns gemeint haben, oder?
Du weißt, wie es ist mit diesen Legenden, ne?
Das Tolle war, dass der Heino Wirth immer noch Hitparade gesagt hat, wenn er Charts meinte. Das war geil. Da haben wir gemerkt, dass man in der Schlagerfirma ist. Fand ich gut.
Jedenfalls erinnere ich mich, dass ich mit Eckert in dessen Wohnung war und Tim Renner vorbeikam und irgendwie sagte, wir können, ich glaube, Nick Lowe nicht bezahlen oder irgendwie so. Wir wollten ja, also Richard, du hattest es ja vorhin gesagt, es gab ja eine große Diskussion in der Zeit, Indie oder Major. Und Major stand grundsätzlich für Rip-Off, für Mainstream, für das Verbiegen von Bands. Wobei man sagen muss, im Nachhinein hat man festgestellt, dass es wohl auch Indie-Bands gab, die nicht gut abgerechnet haben. Aber das nur an der Seite. Jedenfalls war auf der einen Seite war so eine ja, skeptische Freude darüber, dass man jetzt so einen Deal hatte. Auf der anderen Seite war man auch besorgt, wenn nicht alle in der Band zu gleichen Teilen. Aber was doch sehr schön war, ist, dass die Firma John Cale als Produzenten.
Ja, aber erstmal musste man uns ja mit dem anfreunden. Also Tim Renner kam also vorbei, sagte ja, er wäre da durchaus interessiert. Und ja, ich war nicht dabei, ihr habt ihn wohl behandelt wie den letzten Dreck, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ihr habt ihn echt quasi ignoriert. Ihr seid ja noch ein Trinken gegangen mit ihm, ohne mit ihm zu reden oder so. Hat mir jedenfalls, und Uwe Bauer war noch dabei gewesen, er hat gesagt, du, das wird nichts, kannst vergessen, den Typen.
Und ja, aber der war doch, das war schon sehr eigenartig, weil er hatte sowas sehr wenig Handfestes. Und weil man ja auch dieses Misstrauen hatte und auch gesehen hatte, was also Neue Deutsche Welle ist ja so ein Thema, ne, wo man das den Eindruck hatte, dass eine Industrie eine Musikrichtung übernimmt und die eigentlich nur noch ausschlachtet. Und insofern war man mehr als skeptisch und
war ja auch sehr ablehnt, jung, war ja nicht auch sehr jung.
Das war auch sehr jung und dann, wie ich eingangs sagte, wir waren ja auch wirklich Bagaluten. Wir haben im Grunde genommen auch die Tragweite, dass jemand von der Plattenfirma kommt und uns will, gar nicht richtig begriffen.
Ja, das war auch eigentlich nichts, da uns alle anderen abgelehnt haben. Also ich weiß noch, Frank Fenstermacher, die waren ja, wie gesagt, pleite bei der Tag. Und auch Sören Fan, wir können für euch eigentlich nichts mehr tun. Wir haben kein Geld mehr, um Platten rauszubringen. Wir können für euch nichts mehr tun. Wenn ihr irgendjemanden findet, wo ihr hin könnt, geht da hin. Also, weil das hat keinen Sinn hier. Und als es dann spruchreif war, dass wir also zur Polydor gingen und also Verrat, also wenn irgendjemand, hat er gesagt zu mir, wenn irgendjemand zu euch sagt, das sei Verrat, dass er zur Polydor geht, dann sollen die bei mir anrufen. Weil letztendlich war es so, Atatak hat uns dann quasi ja verkauft an die Polydor, wie so ein Sack Kartoffeln oder wie so ein Fußballspieler. Sie bekamen so eine Art Ablöse
was für ihren Vertrag. Für
und sie haben auch die erste Platte, Basically Sad, mitverkauft an die Polydor und die Verlagsrechte bekommen von der zweiten Platte auch. Und das war also für sie ein super Geschäft. Und er hatte gesagt, wenn die sollen bei mir anrufen, ich werde ihnen sagen, ihr habt unser Label gerettet. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben da echt eine Menge, deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber das war sozusagen ein positiver Kollateralschaden, ja. Gut, also dann war also der da und das Interessante war, dass er eben das, und das war das, über Tim Renner kann man mal so viel sagen, er hat immer Angst und wenn er selber verantwortlich ist, ist es schwierig, aber wenn er Vorgesetzte hatte, deshalb war das auch seine beste Zeit damals, wenn er Vorgesetzte hatte, die so ihn den Rücken stärken und die ihn einfach die Hand über ihn hielten, schützend, dann war der durchaus richtig gut, dann konnte der richtig gut sein. Also er hat uns dann unter Vertrag genommen, unter der Bedingung, dass er nur mit mir reden muss, glaube ich. Das war so ein bisschen das Ding, dass sie hatten gleich gemerkt, dass das eine Band ist, die total viel streitet. Also vor allen Dingen Veto, also bei dem ihr ja ihn auch getroffen habt. Veto ist ja, also den du Eckert nennst, aber Veto, der Paul Lukas heißt heute, der hat ja, der war ja da, und wir hatten, waren wirklich wie Hund und Katze, ja, muss man sagen. Und alles, was an Entscheidungen gab, war immer entweder er setzt sich durch oder ich setze mich durch. Und letztendlich war es so, dass dann doch die Mehrheit letztendlich dann gesagt hat, okay, wir gehen zur Politur, weil wir hatten auch keine Alternative.
Nee, das war ja der Umstand, dass John Cale, ich weiß noch, dass er gesagt hat, dass er gefragt hat, also Elvis Costello oder John Cale als Produzenten. Und ich glaube, ein paar Tage später hieß es dann, John Cale geht. Mhm. Und das war in...
Ja, aber da haben wir schon unterschrieben, Jakob.
Nee, da hatten wir noch nicht unterschrieben.
Doch.
Wie auch immer, also der entscheidende Punkt ist, dass wir, dass es uns wichtig war, einen Produzenten zu bekommen, der vor dem man keine Angst haben muss, dass er einen verbiegt, der ein Renommee hat, der für die guten Bands steht, wie zum Beispiel für Patti Smith das erste Album, Happy Mondays hat er gerade gemacht, Jonathan Richman das erste Album. Und das ist natürlich eine Hausnummer gewesen und dann natürlich, klar, Velvet Underground, ne? Aber das war eine Hausnummer, wo man dann dachte, da kann jetzt nicht viel schief gehen. Ne?
Ja, erst haben wir gesagt, weil wir ja Uwe nicht mehr hatten. Uwe war ja ein sehr, sehr wichtiger Mann für uns. Er war als Produzent wirklich, also haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge auch durchaus dann rausgebracht. Uwe war für uns sehr wichtig und er hat sehr stark uns geprägt, wie wir uns vorstellen, wie man eine Platte aufnehmen sollte. Und wir hatten eigentlich heillose Angst davor, dass jetzt einer kommt und den Klick wieder anmacht und wir müssen dann mit einem Metronom mitspielen, damit es schön sauber ist und wir sollen nicht lauter werden und nicht leiser und Richard muss immer den gleichen Snare-Sound machen und also dieses ganze eigentlich die Musik totbügelnde Produktionsmethoden der, also die ja bei Popmusik durchaus ihre Berechtigung haben, aber bei dem, was wir gemacht haben und auch machen wollten, überhaupt keinen Sinn ergaben. Das heißt, wir waren eigentlich gerade ja sehr glücklich gewesen damit, wie wir diese erste Platte in 5 Tagen in so einem 16-Spur-Studio aufgenommen haben und wir wollten eigentlich gar keinen Produzenten mehr. Ich weiß noch genau, wir hatten uns über unterhalten und wir haben dann zu ihm gesagt, zu dem Mann gesagt, wir wollen keinen Produzenten, wir produzieren das selber. Aber wir hatten einen Künstlervertrag. Das heißt, wir mussten ja das Geld für die Produktion kam von der Plattenfirma. Dann haben wir gesagt, nein, wir geben das Geld, deshalb brauchen wir auch einen Produzenten, der verantwortlich ist, der wir auch haftbar machen können, wenn da am Ende kein Band ist. Mit euch können wir nicht haftbar machen, ihr habt nichts. Also so. Wir brauchen einen richtigen professionellen Produzenten. Und dann gaben die uns eine Liste. Er hat auch vorher schon von John Cale gesprochen, das stimmt schon. Aber wir hatten dann unterschrieben und dann gab er uns eine Liste mit Produzenten, die in Frage, seiner Ansicht nach in Frage kämen oder Heino Wirths Ansicht nach in Frage kämen. Und da waren dann diese ganzen Leute drauf. Und wir haben dann gesagt, haben verschiedene angefragt. Nick Lowe, John Cale, Brian Eno und so weiter.
Costello.
Und Elvis Costello. Und die hatten alle keine Zeit oder keine Lust, außer John Cale. Der wollte das. Na? Und Brian Eno hat gesagt, er findet die Band gut, aber wenn die nicht auf Deutsch Texte machen, dann versteht er das nicht, warum wir das machen, weil wir ja Deutsche waren und englische Texte machen. Deshalb wollte er das nicht machen. Ich kann es nur erzählen, weil ich weiß, ich kenne diese, habe die ganzen Insider, diese ganzen Telefonate, das hat alles auf mir abgeladen von Tim Renner. Der hat alles die ganze Scheiß erzählt, wo man das gar nicht mehr wissen will, weil im Grunde genommen kommst du ja auch dann vor wie so ein Typ, wie so ein Stück Vieh, über das gerade verhandelt wird. Ne? Aber John Cale hat das dann gemacht. Das war geil. Und du warst dabei. Du warst.
Das war der Knaller, ne? Für mich. Der Einstieg in so eine Band und dann gleich Major Label. Sofort los nach ein paar Wochen ins Studio nach London. Das war ein riesengroßes Ding für mich. In meinem Leben herrschte eine unglaubliche Unordnung. Und auf einmal knallte da so ein Ding rein. Das war schon toll.
Hast du das nicht deutlich gesagt, dass du in eine Band gekommen seid, wo alle gerade Liebeskummer hatten?
Ja, genau. So war das, glaube ich. Ich hatte gerade eine Beziehung zersplittert und ich glaube, als ich zu euch kam, war das bei euch auch. Es hatte niemand gerade
meine Freundin hatte mich verlassen, weiß ich noch.
Ja, ich war auch zum ersten Mal verlassen
Anfang
worden. Das waren 4 verlassene junge Männer, die eigentlich...
Du auch, Jakob? Weiß ich gar nicht mehr.
Du hattest da diese
Es gibt Aspekte aus der Zeit, da halte ich es mit Falco.
Okay. Das ist ja auch mal ein schöner Standpunkt. Jedenfalls,
das Klassett kannst du in der Tasche lassen.
Wo wir dann aber auch... Man muss mal kurz reden, was war denn eigentlich unser Status so in der Berliner Szene damals? Wir waren ja eigentlich eine Band, auf die keiner ein Pfifferling setzte, die aber andererseits ganz gut eigentlich ankam.
Ja, das ist ganz kurios, ne? Dass wir diese 2 Konzerte im Kopf auf der Potsdamer Straße, besetztes Haus mit einem Veranstaltungsraum unten, haben wir an einem Tag zweimal gespielt, weil der Andrang so groß war. Und gleichzeitig waren wir irgendwie nicht wirklich Teil des Ganzen. Ne?
Nee. Die ganzen eher Arty, also Art-Rock-Leute, also so diese, die also auch ein bisschen länger schon gehabt, wie Neubauten, Malaria, also mit denen hatten wir gar nichts zu tun. Wir hatten ja auch richtige Songs geschrieben und so. Ich weiß noch, wie einer von diesen Avantgarde-Leuten zu mir sagte, so, hast du Songs mit so G-Dur und C-Dur und so? Und ich so, ja, genau. Und so, ja. Also so Augenrollen weggegangen. Ja.
Das war ja damals auch gerade das große atonale Ding in Berlin. Alles, was schräg und wild und sonst war avantgardistisch irgendwie gelagert war, das gehörte zur Berliner Szene. Da mit G-Dur ja. Und A-Moll, da konnte man da.
Genau, es war ja auch die, also so geht die, ist die Zeit ja auch, wird Berlin ja auch in der Geschichte wahrgenommen, ne? Als so ein kühles, dunkles, schräges, eigenartiges Dings. Aber das gab die anderen Sachen gab es ja trotzdem. Also, es gab ja nicht nur uns, es gab ja auch andere Bands, die in C-Dur und G-Dur komponiert haben.
Wobei, guck mal, 86 war es ja schon so, dass das eigentlich eher schon so auf dem Weg nach draußen war. Ne? Also ich finde das ganz, haben wir mal diesen Film von Mark Reeder über die Zeit in Berlin, dass er, ich glaube auch, ab 85 war so ein Bruch. Die Neue Deutsche Welle war schon die große Wärmequelle für die ganze Aufmerksamkeit, die West-Berlin bekam und auch die ganzen Avantgarde-Bands bekam und das alles fiel plötzlich weg, das war alles tot. Und alle standen so, was ist denn jetzt? Die Neubauten waren etabliert und vielleicht noch ein, zwei andere, aber alle anderen waren ja letztendlich auch so, das war, der Fokus war so ein bisschen raus.
Der Fokus war auf dem, was Richard sagte, atonal, diese Art von Veranstaltung, also das
oder schräge, Superpop, oder Superpop, ne? Also zum Beispiel so The Best und solche Leute, also die versucht haben, richtig so gute, amtliche Popmusik zu machen das gab diese beiden. Wir waren eigentlich also zwischen allen Stühlen, wir machten so krachige Teile, aber so gitarrenorientiert und dann letztendlich doch Songs. Na, also wir haben ja eigentlich letztendlich, oder? Ich meine, können wir gleich zu, wenn wir über die Musik der Platte reden, aber wir waren ja so auch mit Moonlight, also die erste Platte ja auch, die hatte so ganz krachige Teile und sehr melodiöse und schöne Teile und eigentlich meistens auch beides gleichzeitig, oder?
Ja, also was wir auf jeden Fall wollten, das war ja auch die Erfahrung aus der Zeit, mit Neue Liebe und dann mit der ersten Platte. Wir wollten halt richtige Songs machen. Richtige Songs. Und wir wollten und haben sozusagen Elemente vielleicht, die in der Zeit auch wichtig waren, also das Atonale oder das Schräge, oder ein bisschen, das haben wir irgendwie versucht auch zu integrieren, weil wir auch aus unterschiedlichen, sagen wir mal, mit unterschiedlichem stilistischen Background, ne? Also was Richard ja vorhin sagte, ne? wo hast du gespielt? Du hast in der Band gespielt mit Sequencer, ja, wo zum Klick oder so, ne? Sehr düstere Musik. Sven, weiß ich noch, ein großer, mit deinem Faible auch für Louis Armstrong, für Sachen, die mir, also teilweise wirklich, also Percy Sledge und so weiter, ne? Sachen, die mir, wo ich dachte, aha, okay, kenne ich gar nicht so in der Art und das waren ja auch Teile der Auseinandersetzung, die wir hatten, aber die haben wir ja versucht, diese verschiedenen Elemente haben wir versucht in Songs, weil wir als Band tatsächlich auch Songs gemeinsam machen wollten, da irgendwie unterzubringen und ich glaube, das illustriert auch die 10 Lieder, die auf der Platte sind. Ne?
Ja, das war, wir sind letztendlich so, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja eigentlich nur die Songs gemacht, die wir gerade so zusammenkratzen konnten und die uns einfielen und auf die wir uns einigen konnten. Denn du weißt, stimmt, also wenn ich sage Hund und Katze, ich und Veto, das war schon so. Aber generell waren wir ja eigentlich alle gegenüber dem anderen jeweils Hund und Katze. Also wir haben, das Interessante bei der Band war ja, dass es ganz viel Musik gab, auf die wir uns nicht einigen konnten. Und wenn wir uns auf ein Lied oder auf eine Idee, auf eine musikalische Idee einigen konnten, dann kam da sowas bei raus wie auf der ersten Platte, was ich Moonlight oder Five Young Men oder I'll Warm You Up oder auf dieser Platte dann, auf der Try to Be Mensch, dann eben Lieder wie No God Anymore oder Nervous and Blue. Und das waren Lieder, wo man gar nicht sagen konnte, wer die sonst noch sowas machte. Das machte eigentlich sonst keiner. Und vielleicht kam, und keiner von uns alleine hätte vielleicht diese Lieder gemacht. Die haben wir eigentlich nur gemacht, damit wir zusammen, also die waren die einzigen, die uns zusammengehalten haben, die Lieder, oder? Und das mussten dann bestimmte Art von Liedern sein. Die durften nicht zu schmalzig sein. Die hatten nie eine Dominante drin. Die ersten drei Platten sind eigentlich ein Meisterwerk in Dominantvermeidung, um mal so ein nerdiges Musikerding reinzubringen. Weil die Dominante war schon der Feind, war schon der Schlager.
Die Dominante ist der kommerzielle Ausverkauf wäre das gewesen, ja, muss man echt sagen. Also es ist auch die Erfüllung von etwas, das wollte man nicht. Man wollte es immer im Ungefähren lassen.
Ja, wir haben immer dieses Velvet Underground-Ding, nämlich dieses Tonika-Subdominante-Ding, dieses Zwei-Akkorde-Ding. Ja, oder subdominant Parallele, das ja auch so eine Art Dominante ist, aber wenn man will, kann man ja umdeuten, dann, das war so unser Ding. Und das auch dieses Velvet Underground-Anmutung kam immer auch daher, dass diese Dominantvermeidung, die es ja eigentlich bei der dritten Velvet Underground-Platte so extrem schon gar nicht mehr gibt. Aber das ist schon auffällig.
Naja, und dass man es dann trotzdem schafft, dass Lieder trotzdem so richtige Refrains haben.
Ja, ne, also ja, oder zum Beispiel bei You Shouldn't Be Lonely Sister habe ich dann so die Dominante eingeschmuggelt durch so ein Soul-Musik-Ding. Da ging, war das dann wieder in Ordnung. Also so, weißt du, was ich meine? Das war so, that is what you want me to do. Da war das sozusagen die Dominante ganz kurz und dann so rotatatam. Und durch dieses rotatatam war das sozusagen auf keinen Fall Schlager.
Genau,
und
da war es dann erlaubt. Dann konnte man so gegenbügeln. Genau, ne?
War zwar eigentlich Schlager, aber sagte das später hier der von der Specs, wie hieß er noch, Ralf Niemczyk, sagte, das ist aber Schlager, das Stück, oder?
Und dann so, oh mein Gott. Und deswegen konnte man auch gar nicht zur Berliner Szene, in Anführungsstrichen, so richtig dazugehören. Wir waren da immer so ein bisschen abseitig.
Niemand machte sowas wie wir.
Aber es ist doch komisch, dass man die Angst so groß war, dass man solche Titel dann wie Schlager für Soulstück. Also das ist ja, wirklich ja, schon absurd. Das zeigt ja, welchen Geisteszustand man da
ja,
unterwegs
aber das,
war.
Ja, aber das, die Specs war ja auch so, also Popmusik war okay, wenn sie natürlich aus Manchester kam oder also aus dem Norden Englands vor allem, also sowas wie zum Beispiel
House Martins?
Ja, sowas. Aber sowas hier, das ist ja so, die Platte ist ja auch nachempfunden, das ist In Search for the Young Soul Rebel, wie heißt sie denn
noch? Dexy
Midnight Runners oder sowas. Das war okay, aber hier gab es eigentlich, es gab keine andere Band, die mit uns im engeren Sinne befreundet sein könnte, in dem Sinne, dass sie was Ähnliches machte, oder? Das war ja die Ausgangslage, unter der wir diese Platte gemacht haben. Wir gingen also dann, ne, so, oder? Also wir waren nicht Teil einer Berliner Strömung und nicht sowas wie die Hamburger Schule, wo man dann dazugehören konnte. Das gab es eigentlich nicht. Und wir waren auch nicht Teil davon. Das West-Berliner Ding war dieses Krachding, war dieses Art-Rock, eigentlich düstere Krachding, so, das ist, ne? Die Töne aus der Mauerstadt.
Ja, oder halt wirklich so der wie man damals sagte, amtliche Sound, ne, um Plattenvertrag zu bekommen.
Der ja, und dann so der ja eigentlich nicht funktionierte. Es gab es damals irgendeine Band, an die man sich erinnert? Ja. Zeitgleich mit uns und der Vertrag genommen, das fällt mir jetzt auch ein, bei der Podigram insgesamt, das war aber da bei der Phonogram durch den Spielberg, glaube ich, oder was der andere, egal, jedenfalls hatten die Rainbirds.
Ja, die Rainbirds, das lief super gut.
Das war ein super Hit.
Und die hatten auch,
das war auch aus West-Berlin.
Ja, aber die hatten einen wirklichen Hit, ne?
Ja, die hatten einen Blueprint. Das ist heute noch ein Hit. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Katharina Frank, die Sängerin. So eine tolle Band. Also viele Leute noch unterwegs. Hier Beckmann macht immer Filmmusik und so Geschichten und also und Produktion. Das war eine Band, die wurde gleichzeitig und die wurden uns auch vorgehalten. Schau mal, wie gut das bei denen läuft.
Aber
das kam später.
Aber die haben dann auch so, um mal dein Wort zu benutzen, amtlich, was man damals gerne auch benutzte, produziert und so glatte, es war eine schöne Popmusik, aber das, ich erinnere mich, das war uns viel zu glatt, sowas wollten wir auch.
Das war gar nicht unsere Welt, wir waren ja ganz anders, ganz woanders unterwegs, wir waren eigentlich auch so Art Rocker immer gewesen, also eigentlich, wenn ich sag ja immer, es gibt die fünf Säulen, ne, des Rock'n'Roll, so die traditionellen, Bob Dylan, die Beatles, die Stones, Elvis Presley natürlich und Velvet Underground, das war die stehen alle für eine bestimmte Richtung, finde ich.
Und Beach Boys, die letzte.
Ja, wobei die kann man da irgendwie bei den Beatles, irgendwo bei diesen Sachen so mit einordnen. Du musst dir so einen Kreis vorstellen, so ein Pentagramm, oder kannst du die so näher und ferner machen. Und ich dachte immer, dass wir, letztendlich waren wir immer irgendwo so bei Bob Dylan, aber vor allem auch bei Velvet Underground, da irgendwo in dieser Schnittmenge unterwegs. Ja, mal mehr da, mal mehr da. Die Beatles manchmal so ein bisschen rein, so in der Harmonik oder so, aber letztendlich war das so ein bisschen das, was worauf wir uns einigen konnten. Bob Dylan damals nicht so, weil der so als uncool galt, aber de facto war es natürlich. Manche von den Songs haben schon so eine, damals schon so eine
Art. Naja, vor allem Velvet Underground ist ja die hilft ja ungemein als Referenz, weil da das technische Können nicht unbedingt im Vordergrund steht, ne? Sondern vor allen Dingen Ausdruck, Haltung.
Ja, genau,
und das ist etwas, was einem doch Mut gemacht hat, selber mit den beschränkten Möglichkeiten, die man hatte, auf die Bühne zu gehen oder überhaupt Platten aufzunehmen. Und nicht, also man war ja auch angesichts von Leuten, die sozusagen amtlich produziert haben, war man ja auch irgendwie ein bisschen so, man dachte, also es war einfach, man musste, hat es natürlich abgelehnt, ne? Es war einem zu poliert, zu sehr geschmirgelt. Gleichzeitig kam man aber auch zum Ausdruck, naja, man selber kann es eigentlich gar nicht so gut. Also was hat man dann noch? Die Velvet, super
aus
Sache. Zwei Akkorde, ja. Das geht immer, ne? Und das stimmt aber natürlich eigentlich nicht, was ich sage, weil wenn man sich jetzt die Stücke wirklich anguckt, die auch größtenteils von dir kommt, Sven, die sind teilweise, also Going with a Stranger ist ja schon noch ein älteres Stück gewesen, aber das sind komplexe Stücke, da passiert
sehr
so nicht eine Menge.
Sehr elaboriert, ja, aber sie kommen nicht so rüber, sie kamen damals nicht so rüber. Und das war, glaube ich, wichtig, dass wir für uns auch, dass wir irgendwie diese Songs waren das Einzige, was uns verbunden haben. Wir waren ja sonst auch nicht sondern nicht gut befreundet oder so. Teilweise auch eigentlich konnten wir uns gar nicht grün, also ich und Veto waren uns wirklich nicht grün, das kam nicht gut miteinander klar. Aber diese Songs, die kriegten wir hin. Und da war die Freude groß. Und das finde ich eigentlich, ist für die Band, glaube ich, eine ganz wichtige Sache gewesen. Und dann eben John Cale. Ich meine, vor diesem Hintergrund, dass wir also Velvet Underground Leute irgendwie waren, kommt ja sozusagen John Cale, ja, als Produzent. Voll der Hammer. In London. Ich war noch nie in London gewesen. Bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen, glaube ich. Sind wir nach London geflogen. Ja. Und zwar Ende 1986. Erinnert ihr euch auch noch so gut daran?
Ich erinnere mich noch an den Flughafen Tegel und dass ich irgendwie 39 Fieber hatte oder so und wie immer bei wichtigen Sachen erstmal krank geworden bin.
Ja, da ist eine Gitarre dabei und ich hatte immer Angst, dass sie die Gitarre runterfällt. So angeschlagen wärst. Und ich hatte auch Angst in London, dann dass du die Rolltreppe, diese ewig tief gehende Rolltreppe in die Untergrundbahn, dass du die runterfällst, weil du warst schon so am Taumeln. Das war echt irre. Du warst echt richtig, richtig böse krank.
Ja.
Und wir kamen also da an und hatten eigentlich nicht lange Zeit. Das war keine teure Produktion. Wir hatten 7 Tage Aufnahme, 2-3 Tage Mixen.
Genau, und da hat euch ja, während ich krank im Bett lag, hat euch John Cale ja die Stücke spielen lassen, ne? Mehrere Male.
Wir haben sie auch schon aufgenommen, du bist dann hinterher drauf gedappt worden, ne?
Ja, aber vorne weg.
Ja, der hat uns richtig angenommen. Der hat uns mal gesagt, spielt das mal. Wir haben gedacht, gut, wir spielen ihm das mal vor. Oder dann sagt der, nee, spielt doch mal da. Dass wir schon die Augen verdreht haben.
Ja, wir haben vor allen Dingen, er meinte immer, you're rushing. Also wir werden schneller beim Spielen. Was sicher auch stimmt, wir waren ja sehr uptight irgendwie so.
Ja, ist ja heute noch so, wenn du dir.
Heute werde ich langsamer.
Es gibt Stücke auf den letzten Platten, die werden einfach schneller. Ist einfach so.
Und irgendwann hat er immer gesagt, ja, es ist gut. Und dann war das Stück auch fertig. Also mehr oder weniger, Jakob fehlte noch, ne? Und vielleicht noch ein bisschen, ich musste dann noch mal singen und so. Weil ich stand, das war so ein Studio, auch sehr traditionell. Hat das genauso, John Cale hat das genauso gemacht wie Uwe Bauer, wie sonst eigentlich in Berlin schon keiner mehr tat, weil alle schon in den 80er Jahre, wir müssen amtlich produzieren, Virus, Schichttortenvirus, wie ich den nenne, haben. Also alles muss nacheinander eingespielt werden und so.
Ne? Ja, und was er auch nicht gemacht hat, er hat uns diese ganzen komischen Gimmicks der 80er Jahre, die wirklich einige Produktionen von sehr schönen Liedern aus der Zeit, schönen Platten, aber heute eigentlich schwer hörbar machen. Diese Dish-Snare zum Beispiel ist so ein Klassiker aus der Zeit. Dann dieses, was du auch eben gesagt hast, dieses sogenannte super tighte Spiel, ja, also wo man, was ich dich vorhin fragen wollte mit der Ampel, ne, also wo man, das Gewicht auf der Snare immer gleich sein, Richard, ich erkläre doch mal, weil ich kannte das gar nicht.
Ja, ich habe das, ich war mal zu Besuch im Hansa-Studio damals. Wie hieß dieser berühmte Engländer, der damals hier alles produziert hat? Ich komme gerade auf den Namen.
Gareth Jones,
genau, mit diesem Namen, wird es ja nicht besser. Aber da war damals auch irgendein Schlagzeuger, ich will jetzt nicht sagen wer, und da wurde einfach eine Ampel angelegt und da wurde immer, wenn der auf die Snare schlug, dann erschien entweder ein rotes oder ein grünes Licht. Und das war unheimlich schwer, mehrere grüne Lichter hintereinander zu erzeugen, was der Produzent aber als Voraussetzung irgendwie nahm. Und das artete dann in Stress aus.
Es ging darum, dass du das die Snare immer gleich klingst. Heute macht man das so, dass man einfach ein, zwei Takte aufnimmt, die einfach loopt. Ne? Da hat man auch mal den gleichen Sound.
Ja, also das hat John Cale jedenfalls nicht mit uns gemacht, sondern der hat im Grunde genommen, ich weiß noch, ich war eigentlich enttäuscht danach, aber ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung mit Platten, muss man ehrlich sagen. Also auch nach der zweiten, ich habe mir die immer angehört und dachte, ja, die klingt doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich meine, wie sollte die doch auch klingen, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn zum einen vier Leute zusammenspielen, die erstmal irgendwie gucken müssen, wie sie miteinander klarkommen, stilistisch, dann jemand anders sich das anguckt als Produzent und sagt, nee, das machen wir mal so, weil sonst läuft das hier aus dem Ruder. Und erst im Nachhinein, Jahre später, im nochmaligen Hören der Platten, immer wieder mal habe ich festgestellt, wie gut diese Produktion eigentlich ist von John Cale, was der da eigentlich sehr schlau. Der hat das, wie du sagtest, der hat das genauso wie Uwe Bauer gemacht, der hat gesagt, die spielen das jetzt ein paar Mal, bis sie das gut können, so können wir es aufnehmen. Und dann hat der selber noch bei drei, vier Stücken ein Keyboard gespielt, aber die Produktionsweise kam uns eigentlich sehr entgegen.
Das war genau wie bei Uwe. Und ich habe mich gewundert. Ich habe gesagt, was jetzt einfach so auch jetzt hier so zusammen einspielen soll. Ja, genau so wird es gemacht. New York Style, hat Dave dann gesagt. Weil die haben das die Amerikaner haben es eigentlich meistens immer so gemacht. Also wenn es richtige Musik, so eine Musik wie wir war, also nicht richtige Musik, aber nicht so super Popmusik ist, wo das natürlich alles so sehr 80er-Jahre-mäßig, aber diese Art von Musik, die wir machen, die wurde einfach so aufgenommen, das war für die überhaupt keine Frage. Die hatten zwei Aufnahmeräume. Im einen warst du mit dem Schlagzeug, im anderen war Veto mit seinem Bass und seinem Bass-Amp, weil er wollte unbedingt den Amp auch haben und so. Die sagten, ist ja egal. Die sagten, nein, ich will den Amp. Okay, kein Problem. Und ich musste zwischen den beiden Schiebetüren für die Guide-Geschichte, ich musste also meine Gitarre und meinen Gesang erstmal nur als Demo sozusagen mitspielen, weil es war klar, die muss man nochmal neu machen, weil ich kriegte keinen Amp und ich kriegte auch nur so ein kleines Mikrofon, weil ich stand zwischen zwei Schiebetüren, zwischen den beiden Schiebetüren, die den Sound abschirmten zwischen Regie und Aufnahmeraum. Ne? Und so haben wir sozusagen alles wie bei Attack. Bisschen luxuriöser, aber eigentlich wie bei Attack hat man da so einfach diese Dinger reingeknüppelt, bis irgendwann der Produzent sagt, das ist aber gut, das reicht so, es wird nicht so schlimm schneller, dass wir es nicht nehmen könnten. Also dieser Andy Warhol-Effekt eigentlich, der war ja auch Produzent der ersten Velvet Underground-Platte, wo der einfach sagte, mir ist mit der ganze Musikerkram, ist mir doch egal, ich möchte, dass das hier so ein Geist von so einer Kunst atmet. Und das fände ich gut, weil das natürlich uns gleich als aus der Not eine Tugend merken, als Bagaluten, die wir nun mal waren, ganz schön entgegenkommen.
Ja, das wäre auch schrecklich gewesen, wir hätten das geschichtet, weil dann hätte man da unterm Kopfhörer gesessen und hätte im Grunde genommen plötzlich so ein Ohr entwickelt für die Snare, für die Bassdrum, bist du wirklich auf dem Punkt, also diese, und so ist es ja, wenn man Dynamik und Tempobewegung hat, ne, und ich will nicht Schwankungen sagen, sondern Bewegung, weil das ja was Gutes ist, ne, dann hat man die zusammen. Und das ist natürlich tausendmal besser. Es klingt ja, also ich meine, wer jetzt ein Taktell nimmt und das in irgendein Stück von Velvet Underground anlegt, der wird auch kein Glück haben.
Ne? Ich freue mich sehr, dass die unsere Vorstellung, wie das klingen sollte, damals auch einfach nicht erfüllt wurde. Das wäre heute echt fatal, glaube ich. Ja. Also, ne? Auf jeden Fall, glaube ich, alle, ich weiß nicht, wie es dir ging, Richard, aber wir hatten alle auch eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das kommt noch dazu. Insofern war natürlich so ein autoritärer Produzent, was ja John Cale war, natürlich irgendwie, der war ja sehr autoritär, ne? Muss man schon sagen.
Das war richtig gut, weil das Faszinierende an dieser Band war ja, dass wirklich alle so extrem verschieden drauf waren, im Musikhören, in ihrem Leben. Für mich war das phänomenal. Diese Leute zusammen, eine Band.
Auch darin Uwe Bauer, sehr ähnlich eben John Cale, einfach hat gesagt, es interessiert mich ein Scheißdreck, was ihr wollt, was ihr denkt, wie ihr mich findet, was ihr mit diesem Stück bezweckt. Ist mir doch wurscht. Ihr spielt das jetzt und ich sage, wenn das gut ist. Mhm. Und das reicht. Mehr braucht ihr nicht zu machen. Uwe Bauer war ja ganz ähnlich. Ne? Jetzt erzähle nicht ein, hier ist ja Entscheidendes auf dem Platz. Weil wir auch keine Zeit hatten im Attack-Studio und hier hatten wir eigentlich auch keine Zeit. Du warst dann nach zwei Tagen dabei. Du warst die ersten beiden Tage noch krank und dann kamst du dazu und dann solltest du erstmal deine ganzen Gitarren da anspielen auf die Sachen. Ne?
Ja, und dann, wie es immer so ist, hat sich ja ein bisschen gelegt über die Jahrzehnte, aber entweder First Take oder
nicht.
Oder echt lange, lange nichts. Ne? Ja. Das ist. Ich habe da später nochmal drüber nachgedacht, wie es, also es muss ganz ehrlich sagen, ich war auch faul wie Socke mit dem Instrument. Also man, es ist ganz einfach, wenn man mehr übt, so dumm wie es klingt, ne? Und wie, sagen wir mal, das ist ja überhaupt nicht Rock'n'Roll üben. Üben ist Streber, das ist all das Mainstream, das ist alles, wofür man halt nicht stehen wollte. Ja, das ist sozusagen das Genie des Momentes, sollte es ja immer sein. Und es war es auch nur, wenn das nochmal gespielt werden musste, aus technischen oder falschen Noten oder was auch immer, ja, weil man es einfach nochmal spielen musste, und man hat es ein zweites Mal nicht hingekriegt, dann ist es ganz klar, das ist, weil man nicht genug geübt hat dafür.
Das ist das Problem, das ist der geniale Moment, ja, ist eben leider auch nur ein Moment. Und wenn der dann nicht irgendwie nicht passt in dem Moment, ist er nicht mehr reproduzierbar, wenn man nicht so Mechanismen hat. Sich eingeordnet, wie man den reproduzieren kann, dass ich das nicht merken kann zum Beispiel. Was habe ich denn da nochmal gemacht? Auch bei mir ein Klassiker gewesen, ja. Aber wir haben dann, du hast dann, also was der Erste, der quasi die ganze Zeit overgedubbt hat, also der sozusagen dann seine Gitarre nachträglich eingespielt hat, und dann musste ich ran, also vorher musste ich noch diese Rhythmusgitarren erstmal spielen, weil ich hier die ja nur sozusagen in die DI-Box hinein zwischen diesen beiden Schiebetüren, wo es wirklich sehr eng war. Ich versuche das dir jetzt zu erzählen, damit ich um so eine mitleidige Reaktion, ach du Armer, und so zwischen den beiden Schiebetüren. Es war wirklich demütigend, ehrlich gesagt, zwischen zwei Schiebetüren zu stehen und diesen, weißt du, und dann guckst du dann so und hinter dir sind die im Kontrollraum und lachen sich eigentlich tot, ja. Und das war aber so eine ganz tolle, wie ich fand, Atmosphäre mit dem Autoritären, weil der saß ja immer nur da, John Kill, hat Zeitung gelesen.
Und Minz-Dragés gelutscht und dann um 13, 14 Uhr hat er gesagt, okay, ist Zeit für Tennis. Noch mal 2 Stunden Pause und dann kann man wieder.
Squash, ja. Ja, war damals, das war damals ja, da muss man auch mal sagen, im Vorfeld, es war ja eine Sensation in Berlin, dass wir produziert wurden von John Cale. Da war, das, als ich das rumsprach.
Das hat geholfen,
natürlich,
ne?
Ja, aber natürlich dieses ganze Velvet Underground Ding, weil dieses ganze Velvet Underground Ding ist halt auch, da war dann plötzlich eine Credibility, da müssen wir so ein Erstaunen auch. Und, wie kam ich jetzt drauf? Jemals war das dann so, dass eben. Ich hatte da echt den Faden verloren.
Du hast erzählt, also wir reden gerade darüber, wie die diese Schichtung im Grunde genommen bei der Produktion. Du hast die.
Genau. Ja, und dann war das, also das war das, und das er saß also da, lustig, diese Extras von Minz, und er hatte gerade mit den Drogen, glaube ich, komplett abgeschlossen. Da war halt sozusagen so absolut.
Und er hatte die
Ende,
hatte
keine
die Happy
Drogen.
Mondays vorher.
Und wir sollten drogenfrei sein. Und zwar ist er nämlich, hat mich vorher Dan Silver angerufen, das war der Manager von John Cale, und hat gesagt, pass mal auf, ich muss mal mit euch reden, mit dir reden, du musst mit deiner Band reden, es gibt ja ein paar Issues, die müssen ganz wichtig. Erstens, ihr müsst euch im Hotel benehmen. Wir haben da so ein Hotel, das hat das Studio immer, und da gab es jetzt viel Ärger, und da müsst ihr euch jetzt benehmen. Hat mir gesagt, was soll das denn jetzt heißen, benehmen? Schön grüßen oder was? Nein, ihr sollt nicht die Vorhänge abreißen und ihr sollt nicht auf den Teppich kacken und so. Also das ist echt so ein Kram. Und ich so, ja nee, das machen wir eigentlich auch nicht so. Ja, das ist gut. Und dann im Studio, keine Drogen. Nehmt ihr Drogen? Sag ich, naja, was meinst du denn jetzt? Also Alkohol und so. Also passt auf, Alkohol nicht im Studio. Also wenn ihr Alkohol trinken wollt, ist okay, aber dann nicht vor John. Nicht vor John trinken, sondern das müsst ihr dann vorher oder nachher trinken. Und vorher morgens um 10 erstmal schön ein paar Pullen hier reinziehen. Und dann, aber die Mittagspause haben wir oft genutzt, glaube ich, um da dann erstmal ein bisschen nachzutanken. Und dann hat er gesagt, was ist mit Hasch und so? Und er sagt, naja, Hasch ist okay, aber nicht im Studio, nicht wenn John dabei ist. Und das war ganz wichtig. Und sagt er, wenn Kokain, wenn irgendjemand auch, egal wann,
ich
Kokain
sagen,
nimmt,
mit Drogen meint
oder,
er eigentlich was
oder,
anderes
oder Heroin, ja, dann ist sofort Schluss. Ja. Wenn wir das rauskommen, dass einer auf Koks da reingegangen ist, ist sofort Schluss. Kannst du dann Jungs sagen, kannst du sofort vergessen. Und ich sage, oh, das ist also streng hier. Und dann kam er raus, dass eben direkt vorher hatten sie diese Produktion mit der Happy Mondays. Ne?
Ja, und John war natürlich, wollte gesunden, ne? Und sich nicht wieder mit so Bagaluten, die.
Ja. Und den Happy Mondays ging ja ein Ruf voraus. Ja,
die haben das auch bewiesen. Und deshalb war dieses Bellside Square Guesthouse, wo wir übernachtet hatten, deshalb war der so stark. Mr. Rutter, das war ein furchtbares, war die Pension Erika vom Allerübelsten. Also war wirklich Heartbreak Hotel. Aber der hat auch seinen Stolz und das mit den Vorhängen und so von der Scheiße. Und deshalb mussten wir uns da besonders bewegen. Bin ich.
Maria, du hast auch Overdubs gemacht, sehe ich hier gerade, wenn ich auf die Platte gucke.
Ich habe noch ein bisschen gesungen und Eckart hatte damals.
Du hast gesungen?
Veto hatte damals die Idee, das dann mit Girls zu.
But you shouldn't be lonely, sister. Siehst du, so eine ganz hohe Stimme im Hintergrund.
Und dann hatte ich gerade vielleicht eine neue Freundin in Aussicht und die war richtig angemacht dadurch. Die hatte schlechte Laune, als sie das dann las. Richard Puppig, Girls. So, die wusste nicht,
okay,
was damit.
Keine so gute Idee gewesen. Und Percussion?
Gab es, glaube ich, nicht viel, ne? Oder?
He's Gone?
Nee. Du hast schon Percussion gespielt, doch sowas.
Ach so, Shaker
Schellenkranz und so. Shaker und so ein bisschen hast du gemacht.
Ja, aber so viel.
Und ich hatte halt ein bisschen Trompete gespielt. Manche Stücke waren halt mit Trompete, manche ohne. Immer diese Schrammelgitarre, diese Rhythmusgitarre. Und dann kamen die meisten Sachen von Jakob eigentlich. Ich hatte dann, na, Jakob hat die ganzen interessanten Gitarrensachen gespielt, die dann so durch die Gegend fliegen. Diese, da war er auch echt geflasht, der John Cale, ne? Diese ganzen Feedback-Sachen, die du gemacht
hast.
Also, das fand er echt geil. Das hat er hatten die beide nicht mit gerechnet, weder Dave noch John, dass da so ein völliger Freak kommt und diese irren Feedback-Sachen spielt und so. Das ist schon gut.
Ja, obwohl, der John Cale spielt ja Keyboard auf 4 Stücken, ne? Und zu meinem Leidwesen hat er das auch auf dem Herbison Blue gespielt, in dem Mittelteil, da wo die Feedbacks sind.
Ja, das stimmt. Zugemullen, ne?
Aber das Keyboard ist, also ich weiß damals, das ist ja auch so ein Ding gewesen, ich weiß noch, dass du hast Gastmusiker immer begrüßt, weil du das interessant fandest, weil das eine neue Farbe war für das Ganze. So auch John Cales 4 Beiträge für die Platte. Und ich weiß, ich hatte immer Angst, der nimmt da was weg. Ja? Da kommt jetzt ein Instrument mehr, ist dann weniger Platz für einen selber. Ne? Also,
das ist ja auch so.
Ja, aber das ist natürlich ein Ausdruck auch für große Unsicherheit, was eigenen Status angeht, was eigenes Können, Umgang auch mit Musik überhaupt. Ne? Also das Angstbesetzte war ja auch immer so ein Bestandteil des Ganzen.
Ja,
ne?
Klar, die ganzen Streits, die wir hatten ja vor allem immer damit zu tun, wer hat eigentlich welche Position in der Band und wie sicher ist die und wie sehr kann man sich auf die anderen verlassen, dass die einen auch gut finden, weißt du? Man spielt da seinen Kram und dann denken sie, finden die mich jetzt vielleicht alle doof und ich werde morgen gefeuert? Also hätte ja auch mir passieren können, weißt du so? Und das war eben ganz interessant, weil sowohl Uwe Bauer wie auch John Cale Produzenten waren, egal wie die einen gescheucht haben oder wie gesagt haben, machst du nochmal. Also, die haben nie gesagt, ey, du kannst das nicht oder geh du mal weg oder ich glaube nicht, dass ihr mit dem Typen was werdet oder so. Und das fand ich irgendwie cool. Aber das stimmt, die Keyboards nehmen halt einfach auch Platz weg. Ja, da muss man dann damit leben oder nicht. Also,
aber der hat ja, also ich finde, also im Nachhinein, deswegen habe ich es jetzt auch gerade erwähnt, ist ein blödes Einzelstück, wo ich denke, okay, aber ich, also As Long As I Love You, toller Teilnehmer.
Was für ein wunderschöner Moment an dem Morgen. Ich erinnere mich noch, als wir ins Studio kamen und er saß schon da und spielte gerade irgendein, wir guckten glaube ich zur Tür rein und er saß und machte irgendein Overdub mit seinem DX7 oder 9 oder was.
Das war der DX7, der Tripper der Studios. In jedem Studio stand dieser DX7, digitaler Synthesizer.
Genau, hatte ganz schlechten Ruf. Bei uns jedenfalls. Und dann waren wir mehr als erstaunt, was der da rausgeholt hat.
In den 80ern haben die wirklich alles vollgemüllt mit diesem DX7. Und der war auch echt übel, hatte teilweise echt harte, üble Klänge. Aber der John hat auch einfach nur, ich hatte gedacht, der hat jetzt so Tricks drauf und macht das so mit den Einstellungen und den Algorithmen. Nix, hat einfach so eine japanische Cartridge da oben, von Yamaha, reingeballert. Und skippte das durch, bis er einen Sound fand, der ihm gefiel. Also wie so ein Alleinunterhalter, ja. Und hat dann aber echt diese tollen Sachen da. Also bei Beware of Strangers und vor allen Dingen bei dem einen Lied, muss man mal sagen, sag mal, wie heißt es denn?
As Long As I Love You.
Don't You Smile. Don't You Smile, genau, You Fucked Up. Das ist Wahnsinn. Das ist auch ein Stück, was wir auch heute gerne noch spielen. Und wo er echt ein Keyboard gespielt hat, das war irre. Aber ich kann mir gut auch vorstellen, an deiner Stelle, Jakob, hätte ich auch gedacht, da nimmt er mir auch Platz weg.
Ja. Aber trotzdem, war ja auch so, wenn man es heute, also später, als ich mit weniger Angst das dann gehört, aber auch mehr begriffen habe, was er für eine Produktion gemacht hat. Das ist wirklich toll, was er da spielt. Also der sucht sich hat sich einen Raum musikalisch gesucht, der rhythmisch und harmonisch noch nicht beackert war. Und gleichzeitig hat das vom Ausdruck unglaublich viel zu tun gehabt mit dem, was das Stück ist. Also dieses As Long As I Love You, diese fast schon kirmesartige Melodie, ne? Oder bei Don't You Smile, im Grunde genommen diese Gitarrenviertel aufnehmend, aber dann mit so einem vorgezogenen in
so
den nächsten Akkord.
Rhythmus da rein, ne?
Ganz großartig, wirklich ganz toll.
Ich fand es auch bei Nervous and Blue gut, weil das schon zum Singen schöner war mit diesem Teppich drunter so ein bisschen. Meine Gitarre war ja immer sehr kratzelig. Ich hatte ja so eine furchtbare Fender-Gitarre, die war aber nicht gut, die hatte ich auch noch verbessert, also verschlimmbessert und das war eigentlich ein ziemliches Desaster und die hatte eigentlich so einen ganz harten Sound und wenn man dann dazu sang, dann war das schwierig und du hast diese Feedback-Sachen, hast du gemacht, wo ich nicht gesungen habe, ne? Aber da, wo ich gesungen habe, hat mir eigentlich so ein bisschen so ein Teppich gefehlt, deshalb war ich eigentlich da auch über die Sache ganz froh. Und dann wurde ja die Platte, also wir haben wir können ja über die Einzelheiten dieser Lieder, da sind ja so ein paar wirklich, soll ich sagen, so Schlüsselstücke für die ganze Element of Crime-Geschichte, sind ja wirklich hier geschrieben und rausgebracht worden. Und die Platte war ja auf eine Weise auch sehr erfolgreich, eigentlich auf eine Weise auch unser Durchbruch mit diesem englischsprachigen Kram. Es war ja so, dass der Tim Renner dann nochmal kam, weil wir hatten dann, wir waren und zum Mix und die hatten das gemixt und das hatte uns nicht gefallen. Und er war dann auch nicht so davon geflasht, weil sie hatten das gemixt mit relativ viel Hall. Also alles war so ein bisschen indirekt.
Es war sehr weich und so.
Ja, ne? Und dann hat Renner gesagt, nee, das will er gerne, dass sie das nochmal mixen, dass einer von uns dabei ist. Weil sie hatten uns nicht dabei haben wollen beim Mixen. Weil sie schon wussten, dass es Ärger gibt, wenn da vier Typen in den Nacken atmen und sagen, nee, mach mal mich lauter oder was auch immer. Ja, so, das ist ja scheiß Kommerz hier. Das wussten die natürlich, dass das ein Trouble-Problem ist. Ne?
Genau, und dann haben sie einfach den Hall ein bisschen runtergefahren.
Ne? Ja, die haben dann gesagt, okay, aber dann erinnert man sich dann, ja, aber einer muss dabei sein. Dann haben gesagt, okay, einer, aber dann soll der Sänger kommen. John hat ja auch meist immer nur mit mir geredet. Das ist ja das Problem, das ist auch diese hierarchische Denkweise. Also wir waren ja eigentlich schon so Freaks, das habt ihr mir nie geglaubt, aber ich war eigentlich auch so drauf. Ich habe mich ja auch gern in der Band versteckt. Ich wollte ja gar nicht der Typ sein, der da irgendwie, weißt du so. Mhm. Aber sowohl die Plattenfirma wollte immer nur mit einem reden und die hat auch immer nur mit mir geredet. Ja, und dann musste ich das immer euch weiter erzählen. Da war ich immer der Arsch, wenn ich irgendwas erzählte, was mir eigentlich auch nicht so passte, aber was ich irgendwie dann so einfach weitergab. Also der klassische sozialdemokratische Kompromissler war ich irgendwie so zwischen lauter, Hardcore-Linken so. Und das war ein bisschen so ein Problem, so eine Rolle, in die ich da reingedrängt wurde. Ich musste jedenfalls, ihr habt dann gesagt, okay, dann geh da hin und setz das durch. Und dann bin ich da hingegangen. Und das, soll ich erzählen, wie es war?
Aber ja,
es ist relativ schnell erzählt. Ja. Wir hatten dieses Mischpult, das war ja alles nicht automatisiert, das war einfach ein Mischpult. Das waren diese Regler, diese Knöpfe und das war alles sozusagen, wie es früher eben war. Und da gab es keine Computerautomation und gar nichts. Und die hatten die ganzen Spuren, hatten sie sozusagen durch dieses Mischpult gezogen und eigentlich war es immer die gleiche Einstellung. Und ich habe gesagt, was willst du denn anders haben? Ich sage, ich hätte gern, dass wir auf allen weniger Hall haben, auch auf der Stimme. Und vielleicht die Stimme ein ganz klein bisschen lauter, aber sie haben die Stimme auch ein bisschen hinten reingemischt, so wie es in englischer Popmusik öfter der Fall war, aber bei richtiger Popmusik so. Und das fanden wir auch nicht so gut. Ich sollte auch nicht lauter sein als ihr, aber so leise dann auch nicht, weil war natürlich auch klar, na so. Aber das hatte vor allem mit dem Hall, glaube ich, zu tun, weil es dadurch so indirekt wurde. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich vor allem weniger Hall wäre gut. So ein bisschen, soll eher so ein bisschen so klingen wie die Squeeze-Platte oder so. Aber ich habe mir überlegt. Und dann hat er gesagt, ja, Squeeze, die habe ich auch produziert. Kein Problem. Und dann haben die überall den Hall so ein bisschen, auf allen Spuren den Hall ein bisschen runtergeschraubt und haben den ganzen Wust nochmal da durchgeschickt. Das war in ein paar Stunden erledigt, war das neu gemixt. Und dann wurde alles auf Schnürsenkel gemischt, auf diese Viertelzoll Tonbänder, ja. Und dann war das fertig. Und dann habe ich dann Tape ziehen lassen, dann haben wir das im Hotel nochmal angehört und dann waren wir fertig. Ja. Und dann mussten sie nur noch da mussten wir das der Plattenfirma sozusagen geben und die mussten das auch gut finden, aber weil Renner das ja auch mit dabei war, war das dann irgendwie auch okay. Also das gab da eigentlich kein Problem, obwohl die Platte nun wirklich, also das ist nicht eine Platte für eine Schlagerfirma. Das spricht auch für den großen Geist, der dadurch Heino Wirth wehte, weil Heino Wirth war derjenige, der sagte, pass mal auf, wir müssen auch mal was anderes machen als immer diesen Schlagerkram. Und der war dann richtig dafür, als für sowas, der fand das geil.
Ne? Ja, die hatten doch, die haben doch zu der Zeit ein paar andere Bands auch, fällt mir auch gerade ein, geholt, gesigned, wie man so sagt.
Nee, das kam später. Philipp Bohr hatten sie noch.
Der war vor uns. Den haben sie als allererstes gesigned. Und das war auch, weil der als so der Indie, Nana und so weiter, da war auch eine Referenz, dass man sagt, na, wenn die Philipp Boas sein, können die so schlecht nicht sein. Aber dann genau, die Shiny Gnomes hatten sie, sie hatten noch zwei, drei andere Bands. Und die haben, ich glaube, die Polydor hat damals so eine Offensive gestartet. Ne? Also,
hatten sie nicht auch die Fred Banana Combo oder so?
Ja.
Fred Banana Combo, ja. Die haben wir dann später in Straßburg mal bei so einer Eurosause getroffen. Die waren nett.
Genau, und aber was es dann damals immer noch gab, das hatten wir bei der ersten Platte nicht, das war natürlich die Single-Auskopplung.
Die Single-Auskopplung.
Ja, das ist ja damals, also ne, der gute alte Satz, ich höre die Single nicht, ne? was war die Single? Ne?
Ja, das war ganz interessant, weil erstmal, es kam noch eine andere Sache. Wir mussten ja auch eine CD raus, kam ja auch als CD raus. Das, die Basic Disease hat ja nur als LP und der Markt war ungefähr bei so 10% der Verkäufe waren CD. 90% LP.
Das neue Ding, ne?
10% CD oder 8% CD und 2% Musikkassetten. Das Ding kam als Musikkassette, als LP. Oh, ich wünschte, ich würde so gerne noch so eine Musikkassette haben, weil es verloren. Und habt ihr so eine noch?
Ich habe noch eine Musikkassette von Damals hinterm Mond.
Ah, geil. Und eben als CD. Und bei CD musste man, um die Leute, weil das ja auch teurer war, die CD, als die Vinyl, und weil die auch mehr Spielzeit hatte, hatte man gesagt, dass dann ein Bonustrack drauf sollte. Und das war dann Daddy Daddy. He wakes up in the morning, Klammer auf, Daddy Daddy, Klammer zu. Ein sehr seltsames Stück.
Was nicht so richtig auf die Platte passt.
Aber nicht passte, aber was wir dann sozusagen auf die CD raufgenommen haben, und also was als Bonustrack, weil das musste sein, das war Firmenpolitik, die CD muss gefeatured werden, die gehörten ja damals auch noch zu Philips, die hatten dieses CD-Format erfunden und da musste jetzt so ein Bonustrack drauf. Und dann die Single, genau.
Single, A, B-Seite, dann gab es Maxi Remix, Nervous in Blue Remix, da habe ich Johns Keyboard dann 12 runterfahren
Inch.
Lassen,
12
man die, damit man schön die Feedback-Gitarren hört.
Ja, aber da hat er dann noch ein Klavier gespielt. Da hat er dann nämlich, die haben das nämlich, diese...
Auf Something Was Wrong hat er das Klavier gespielt.
Nee, bei Nervous in Blue auch.
Ja?
Oder?
Nee, bei Nervous in Blue war ja so, der war ja gar nicht mehr dabei. Bei diesen Remixen. Aber er hat bei Something Was Wrong, da gab es eine Version, wo, genau, da musste
das
ja...
Das war die erste Single.
Ja, aber die musste ja bei als in LP-Größe musste ja länger sein. Ne?
Die 12-Inch 45 12-Inch, Umdrehung,
genau.
Die
wurde, und dann wurde genau, das wurde dann einfach mit Schnürsenkel geschnitten, verlängert, ne? Und dann spielte er da ein Klavier drauf.
Das war der Club-Mix. Ja. Das war so ein Club-Mix und dann haben die, ich habe gesagt, Dave, was heißt denn das Club-Mix? Ja, man macht den Bass ein bisschen lauter und dann muss man das halt kopieren, auseinanderschneiden und verlängern und dann muss man da irgendwas drauf düdeln.
Ja. Diese ganzen Marketing, wenn man heute, also diese ganzen Marketing-Sachen jetzt beschreibt, also Zusatzstück für die CD, ein Remix etc., für den Club und so weiter, und dann guckt man sich das Songmaterial an, okay, gut, warum nicht, ne? Also Kaffee, Käse, da lief ja Nervous in Blue, das lief irgendwie.
Something Was Wrong, das Interessante war ja nicht so, dass sie es machten, also sie gab es einfach dann alle Discos und so, hatten sie dann so einen Verteiler für DJs, für Discos, dass sie das vielleicht auch mal spielen, die wollten halt lieber eine längere Version haben. Und dann haben sie aber auch noch den Fehler gemacht, oder in meiner Ansicht die demütigende Sache, dass sie dann diesen Umfrage gemacht haben unter den DJs.
Ja, das war nicht so...
Ja. Und das war immer so, ja, spielen wir zum Rausschmeißen, wenn Schluss ist, wenn das Licht angeht oder eben so, aber sowas können wir hier nicht spielen. Und eben im Café Käse in Hamburg haben sie geschrieben, das spielen wir mehrmals am Abend, das wird vor allem von älteren Leuten gern genommen. Nervous and Blue, ja, also kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, das waren interessante ältere Leute, würde ich mal sagen, die das gerne nehmen.
Ja, schön Dreiertakt, ne? Schön weiter dazu getanzt.
Ja, vor allen Dingen auch Something Was Wrong, das ist ja auch ein Rhythmus, wo du, überleg mal, du spielst ja vorher die ganzen Vierviertel-Bums-Nummern und dann kommt da Something Was Wrong, du weißt ja gar nicht, wohin mit dir.
Auch ein Dreier.
Die Platte war ja,
viel Dreier.
Ja, also das war auch ein Dreier.
Ja,
das ist dieses Bob Dylan-Ding dann, glaube ich, auch gewesen.
Wir hatten relativ viel Dreier auf dieser Platte. Und das, glaube ich, war auch, was für befremdlich war für, denke ich mal, heute für die Musikszene in Berlin. Es war einfach befremdlich, dass wir Dreier spielten.
Ja, in Wien war das nicht so befremdlich.
Nee, das war auch die Platte war ja unser Durchbruch. Muss man echt mal so sagen. Die war unser Durchbruch. Wir haben von der 10.000 LPs verkauft, also im ersten Vierteljahr oder im ersten halben Jahr. Und das war natürlich gegenüber den 800, die wir von der ersten verkauft hatten, ein gigantischer Fortschritt. Wir hatten eine richtige Tournee bekommen.
Ja, und da ist ja die Plattenfirma hat schwarze Zahlen damit geschrieben.
Ja, auf Dauer auf jeden Fall. Es war auch keine teure Produktion. Nee. Auch John Kelder hat nicht so riesen Rechnung geschrieben. Aber sie haben vor allem wir haben dann richtige Tournee plötzlich machen können. Wir hatten eine Tournee, 35 Gigs in 42 Tagen. Wir waren überall, wir waren in Ungarn und in jeder großen Stadt, auch in vielen kleinen, in Kloppenburg und in Linz, aber eben auch. Und wir waren in Wien, wie hieß das, U4 oder wie hieß das?
U4, in
ja, die Treppe runter. Genau, ja, ja. Ja. Also wir haben überall gespielt plötzlich, auch die ganzen bekannten Läden, also Butch Club in Frankfurt, das übliche, die üblichen Verdächtigen, Markthalle nicht. Wo waren wir in Hamburg? Im Westwerk, 2 Tage. Genau, im Westwerk.
Ja, stimmt, da hatten wir ja auch den Vertrag unterzeichnet. Ja.
Also wir haben also dann auch einen Agenten gefunden, der uns diese Tournee gemacht hat, da vielleicht später noch zu. Aber hier ist es eben so gewesen, dass wir diese Platte plötzlich unser Durchbruch waren. Das hat sicher mit mehreren Sachen zu tun. Also ich würde mal als erstes sagen, John Cale.
Absolut, ja.
Na, also wir bekamen plötzlich überall Aufmerksamkeit. Alle wollten uns interviewen. Alle wollten irgendwie was wissen. Auf Interviewreise schickten wir Richard und Veto. Nein, wir wollen nicht, dass der Sänger auf Interviewreise geht. Dann reden die alle im Munde mit dem Sänger. Wir sind anders. Wir sind ein richtiges Kollektiv. Wir schicken den Bassisten und den Schlagzeuger.
Wir haben es nicht so gut gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Am ersten Abend in Hamburg haben wir den teuersten Cognac, den es in dem, wir waren in einem sehr feinen Restaurant. Die Preise waren entsprechend. Man wollte den ersten Abend angemessen feiern. War, glaube ich, auch Tim und Petra waren, glaube ich, auch da. Und wir kriegten mit, dass ein ausgezeichneter Cognac in der Karte stand, den wir dann sofort vernichtet haben, bis auch dann nichts mehr Gleichwertiges nachgebracht werden konnte. Und am nächsten Morgen rief Tim dann an und erzählte uns, was alleine dieses Getränk gekostet hätte. Und ja, das sollte wir bitte so viel, nicht jeden Abend machen. Und
er hatte so viel Angst. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, was das betrifft. Das Problem ist bloß, dass natürlich, aber trotzdem war es so, dass sie hatten einen gigantischen Promo-Effekt durch diese John Cale-Geschichte. Alle wollten mit uns reden. Auch die Specs, alle waren plötzlich da. Also überall, die Specs waren damals sehr, sehr wichtig in unserer Welt. Also es war sozusagen, Es war sozusagen die Bibel für alle Indie-Freaks und so. Und natürlich diese Diskussion mit Indie und Major, da konnten sie auch mit uns dann drüber reden. Das war eigentlich alles sozusagen ziemlich perfekt gemerkt. Dann muss man sagen, dass
und dann die, muss man auch sagen, ja, dass es ja auch eine gute Platte geworden ist.
Verdammt gute Platte.
Ja, die hatte tolle Songs und ich glaube, so eine versteckte Hymne war, glaube ich, Don't You Smile. Das war dieser Text im Refrain dann, wie das dann aufgeht, was da erzählt wird. Ich glaube, da konnten sich ein Haufen Leute mit identifizieren.
Auch dieses ganze düstere West-Berlin-Ding steckte da eben mit drin. Das ist ja das Interessante bei dieser Platte. Die ist ja eigentlich noch genauso noch von dieser ersten Hälfte der 80er in Berlin, West-Berlin
geprägt. Ja, guck mal, der Text, das Auftaktstück, No God Anymore, no God dieser anymore. Text, ne? Eigentlich auch jetzt noch hochaktueller Text.
Ich glaube, neulich gab es ja diese Fernsehserie da über Deutschland, ne? Irgendwie Wende und so, wo sie unser Konzert in der Zionskirche nachgestellt haben mit Isolation Berlin. Und welches Stück spielen die? No God Anymore. Weil ich weiß noch genau, wir haben das in der Zionskirche gespielt und Helmut Heimann sagte zu mir, so ein Journalist, also mir, du, ich habe mich echt gewundert, dass das Kreuz nicht auf Frau Kronner gefallen ist, als er das gespielt hat. Das war echt frech. Und da haben die das jetzt dann in diesem Fernsehfilm als haben die uns dargestellt, sind ja auch durchaus 30 Jahre jünger oder 20, ja 30 eher. Und haben uns da das und das war schon geil. Also das
ja, haben es gut gecovert. Ne?
Wir würden es auch jederzeit, könnten es jederzeit wieder spielen. Das erste und einzige Popstück ever im Fünfvierteltakt, das Long As I Love You, haben wir auch immer wieder gespielt, auch in den 90er und Nuller und 10er und 20er Jahren. Don't You Smile, sicher ein herausragendes Stück. Ja. You Shouldn't Be Lonely, könnte man spielen. She'll Never Die, sehr schwach, finde ich.
Ja, das ist irgendwie, da sind wir auch nie wieder so richtig drauf zurückgekommen, auf die Art von Rhythmus und also.
Das hat bei uns nie funktioniert. Der Versuch, schnelle, harte Musik zu machen, endet dann in so einem Stück wie She Never Die. Und dann merkst du einfach, dass die hier überschreiten sie ihre Kompetenz.
Aber hier waren auch die Country- und Western-Anteile in diesem Stück, die waren einfach zu groß.
Ja, shady, ja, durchaus shady. Something Was Wrong war die erste Single, auch ein Stück, was ich heute nicht spielen würde.
Nee, aber Dreivierteltakt und Tempo, ne?
Ja.
Was es hat, die Art von Schwung und so, das haben wir natürlich dann mit mehr Akkorden.
Ja. Ja. Ich würde es heute nicht mehr spielen, weil mir der Text zu flach ist. Aber Beware of Strangers zum Beispiel ist vom Text her ist ein bisschen cheesy, ja, aber irgendwie auch geil, dieser Frechheit. Ja.
Vor allem diese zwei Teile, ne, die das hat. Und, das hat, ja. Und der Refrain ist eigentlich ein Instrumental-Refrain. Ja.
Durch John eigentlich. Ja. Durch Johns komische. Und interessante Harmonik. Und ich habe dieses Klavier da gespielt, aber nicht eigentlich ganz. Das war ein interessantes Stück. He's Gone haben wir auch lange nicht mehr gespielt. War aber das erste Stück.
Bodidly-artig, ne?
So Bodidly-artiger Rhythmus. Ne? Das ist später mehr geworden. Und das ist also weiß der Voraus. The Last Dance. Es erinnert ein bisschen an Kein Schwein auf dem Tisch später auch. So eine Art von so mega brutaler Dreivierteltakt. Also kein Sechsachtel, sondern Dreiviertel so rat, rat, rat. Irgendwie geil. Sicher beeinflusst durch I Put a Spell on You von Screamin' Jay Hawkins.
Und dann doch die Idee, weil es ja schon The Last Dance heißt, dann so eine ganz kaputte Gitarre da aufzuspringen.
Ja, die ist aber geil. Und ich finde auch, das Stück ist immer noch gut. Also ich würde es auch heute gern mal wieder spielen, wenn es nicht so anstrengend wäre. Ich muss da immer diese ganzen Barré-Akkorde oben, da muss ich immer hingucken, dass ich auch den richtigen Bund erwische, weil ich das da oben auf dem 10. Bund spiele.
Kapodaster.
Ja, aber das wird überschätzt. Also, weil ich muss ja dann auch wieder da unten rummachen, weißt du, das ist ja das Problem bei diesem Stück. Und das ist anstrengend, aber irgendwie ist es auch total toll. Wir müssten das mal wieder machen, weil der Text ist auch gut. This is the last dance, this is a weird hour, it's like a cold shower for freezing men. Schon gut, schon nicht schlecht.
Da hatten wir eigentlich gedacht, das ist der Rausschmeißer für die Diskos.
Ja, echt, das wäre es gewesen. Ja. Ich glaube, wir waren auf der B-Seite.
Vom Titel der B-Seite. Sich das an.
Wahrscheinlich auf der B-Seite von Something Was Wrong gewesen.
Und Nervous and Blue ist eigentlich so die Blaupause schlechthin, oder? Für ganz viele Lieder in der Art.
Ja, das ist wirklich der Schlüsselmoment, das Schlüsselstück zum ganzen Werk von Elements. Da kannst du Rosetta-Stein, da kannst du einfach sagen, weil wir sowas konnten, ist die Band auch zusammengeblieben. Also das ist so die Art von Stücken, das hat uns niemand nachgemacht. Und das ist auch unser so wie Moonlight auf der ersten. Und das ist auch immer so Sachen, das ist so, da sind wir einfach, da kann sich auch jeder, auch später dann, bei den deutschen Sachen, haben wir auch immer wieder solche Stücke. Und das ist einfach toll. Und das ist das, was die Band ausgemacht hat. Ja.
Ja, für mich als den Neuen, ich fand es sehr faszinierend, dass um Musik, um einzelne Lieder gerungen wurde, dass das wirklich sehr ernst genommen wurde. Nicht wie bei vielen anderen Projekten, bei denen ich vorher gespielt hatte, sondern es war hier ein gewisser Ernst irgendwie in dieser Sache.
Todernst.
Nein, ich will nicht sagen todernst, aber es...
Eigentlich schon.
Man machte das wirklich, weil man das so wollte. Und das war, ich fand das
faszinierend. Das stimmt, Richard. Und man kann natürlich so drauf gucken jetzt und sagen, Mann, es hat auch was Verkrampftes gehabt, wie man da sozusagen ideologisch um so Sachen gerungen hat, wo man sagt, hey, entspann dich mal, ist doch nur Musik, ja. Auf der anderen Seite gab es aber, Sven hat es ja vorhin auch nochmal gesagt, es gab ein ganz klares dann Bekenntnis auch, dass man hier zusammen so einen Song irgendwie hinkriegt und dass man den dann auch spielt. Und ich fand zum Beispiel, dass bei so sehr wie man auch im Disput, in diesen Streitereien war, wenn man dann unterwegs war, ne, dann hat man diese Songs gespielt. Man hat sich da hingestellt und die hat man gespielt. Und das hat die Band eigentlich von ersten Moment dann auch immer ausgezeichnet. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass diese erste Scheuersack-Tournee, ne, klar redet man sich das heute schön im Sinne von so. Aber das war auch etwas, das war auch Abenteuer, rein in den Achtsitzer von Robben, ja, mit Koma-Brett und allem drum und dran. Und dann hat man da gestanden und musste das trainieren im Grunde genommen. Und man hat, also You, ein Stück wie You, nur Gitarre und...
Das war übrigens das Stück von den Toten Piloten.
Das ist ein Stück von Toten Piloten.
Das haben wir beim letzten Mal übrigens auch nachträgen. Der Mann, der die Platte aufgenommen hat, die Bechdel-Zelt, war Axel Grube. Wollte ich nur mal ganz kurz eingeflochten haben. Nicht Michael Kemner. Der hat bei Fehlfarben gespielt. Aber Axel Grube war der Typ, der die Platte aufgenommen hatte. Der hieß Axel. Weißt du, die Bechdel ist ja egal. Aber der hat das Recht. You haben wir immer gespielt, ne, von der Bass in die Set. Und du immer nur du und ich, weil das war das Stück du allein mit der Gitarre und ich habe dazu gesungen. Das wurde gerne als erste Zugabe genommen oder so, wo wir dann nur wir beide rauskamen und so. Ne? Das war, oder mittendrin, da konnten die alle mal aufs Klo gehen oder so.
Ja, und dafür musst du ja irgendwie, also das musst du erst mal machen. Du versteckst, da fällt dann alles weg, kein Bass, kein Schlagzeug. Ja. Da stehst du ja ganz alleine da. Und da gab es ja noch so ein sogenannter Solo-Instrumentalteil, wo irgendwie auf dieser absteigenden Figur irgendwas noch passieren musste und ich war ja auch beschränkt in meinen Mitteln, aber irgendwie hat man das dann und diese Haltung, ich glaube, das ist auch, glaube ich, was Richard meinte, diese, da ist halt auch eine Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Da ist dieser Streit und es uferte aus teilweise, aber letztendlich doch auch schon starker Wille zu erkennen und ich finde, man hört das auch bei der Platte.
Ja, wir haben im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, haben wir uns eigentlich immer erst wieder zusammengerauft, weil diese Plattenaufnahmen waren immer anstrengend für uns. Es war mega Stress. Ja. Und danach waren wir uns eigentlich irgendwie alle ein bisschen frustriert, weil es doch für jeden was anderes, als er selber sich das vorgestellt hat. Und erst später, mit einem Abstand von 10 Jahren, kannst du sagen, egal, aber damals konnte man das nicht. Aber da sind wir auf Tournee gegangen und haben diese Stücke gespielt. Wir brauchten ja dauernd Stücke. Ich meine, die erste Platte, 9 Stücke. Wie lange willst du denn damit spielen? Eine halbe Stunde.
Genau. Ja? Geht nochmal raus, spielt die Single nochmal.
Ganz genau.
Ne?
Und dann hatten wir jetzt endlich diese, da konnten wir auch von der ersten kaum eins weglassen, um überhaupt so einen Abend zu füllen. Da musste also alles her, auch You, alles wurde gespielt, Moonlight, alles. Ja. Und eben von der ersten, aber diese dann eben auch, wir hatten diese 9 Stücke und plötzlich war man glücklich, weil man stand auf der Bühne. Die ganze Welt wurde uns geöffnet. Wir haben in Zürich in der Roten Fabrik gespielt. Weißt du, was soll noch kommen? Also wie toll ist das alles gewesen? Und da war man plötzlich, oder in Ungarn, dieser Gig da, also hinterm Eisernen Vorhang. Ja. Ja, in Szentendre bei Budapest, das war Wieder der Budapester, das war ja irre. Und
wir haben dann was ganz Schlaues gemacht. Ja. Wir haben aufgrund, weil wir ja auch, haben da, hat ja auch jeder drunter gelitten. Ne? Das war ja nicht, war ja irgendwie nicht angenehm. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen jetzt diese Platte und wir machen diese Tour zu der Platte, machen wir auch noch. Und danach gucken wir mal. Und das wurde so ein geläufiges Wort, was man, ist wie so ein Notausgang, den sich jeder so geschaffen hat, so nach dem Motto, ich bin hier nicht auf ewig gefangen in dem Ganzen. Wir können dann auch aufhören nach der Tour. Und dann nach der Tour war dann aber immer so, neue Platte musste man ja machen, weil wir haben da jedes Jahr eine Platte rausgebracht. Natürlich hat man eine neue Platte gemacht.
Weil die Tournee
das Ganze
hat
von vorne,
die,
genau.
Ja, die Tournee hat dann mit der Band wieder versöhnt.
Ja, ja. Genau.
Und das war auch der Glücksfall. Man, damals war alles noch ganz kurzfristig. Heute musst du teilweise 2 Jahre oder ein Jahr vorher die Venue buchen für eine Tournee. Damals war das so, wir waren im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar im Studio, dass die Platte kam, glaube ich, im März oder April raus. Im Mai waren wir auf Tournee. Und die Tournee wurde gebucht von Peter Schmidt aus Bremen. Der hatte gesagt, Cash and Carry. Und der war eigentlich Busfahrer bei den Toten Hosen. Und der hat die Tournee für uns gebucht und das war relativ kurzfristig. Aber da klar war, dass die Tournee gebucht war, konnte man sich nicht einfach davonstehlen nach so einer Aufnahme. Also, ich will mit den Idioten nicht mehr. Dann habe ich gesagt, nee, lass uns erstmal noch die Tournee machen.
Nee, und Tournee war ja dann auch nochmal so richtig
die tolle Sache, ja.
Ja, das, was kleinen Fritz hier in sich unter Rackenrohr mit allem drum und dran vorstellt. War es dann auch so, ne? Ja.
Auch diese Platte, muss ich sagen, also das war auch, ja, und das darf man auch nicht vergessen, David Young, unser Bassist heute, ja, seit sehr langer Zeit, seit 2000, wann ist er Bassist? Seit 2003?
Seit der Mittelpunkt der Welt, ne?
Seit der 2003, als Christian ausgestiegen ist. Christian war 8 Jahre dabei, von 95 bis 2003. Also David Young war damals Ingenieur von diesem Studio. Er hatte das Studio auch, war Manager des Studios und war eben auch der Ingenieur. Sony war die war Assistant Engineer. Das war eine Frau, die war ganz toll. Die hat auch, kannten wir auch nicht aus Deutschland, dass denn jemand da ist, der einem auch immer eine Tasse Tee bringt und so. Das war, fand ich irgendwie
wunderbar.
Das war ganz irre. Ja. Also echt, gegessen haben wir meistens, glaube ich, Indisch, ne?
Mhm. Ja.
Einmal auch Fisch und Chips, weiß ich noch, fanden wir nicht so geil.
Nee, fast mal Indisch.
Als das dann im Studio war, war das schon kalt, Fisch und Chips, das war nicht mehr so geil. Wir waren über Silvester in London, ne? Da hatten wir an dem abends dann frei, aber wir waren zu spät dran, um noch Alkohol zu bekommen. Das war auch bizarr. Silvester ohne Alkohol.
Na, es gab dann, wer besorgte noch das Bier?
Ich, 6 Dosen Elephant. Aber das war irgendwie alkoholfrei. Ja. Swans the White oder so, das war irgendwie so alkoholfrei, das war grauenhaft. Aber wir waren, das ist nur eine große Enttäuschung, sagen wir mal so. Heute würde man sagen, ja geil, aber damals war das eine große Enttäuschung. Und das war eine kurze Aktion, eine kurze Sache in London, aber ich werde das nie vergessen. Also es war sehr beeindruckend. Wir haben da in London auf eine Weise kennengelernt auch, oder? Wir sind doch zu Fuß immer gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, zum Studio, ne? Durch Hampstead so durch, so ein bisschen also von Belsize Square bis irgendwie, wenn sie Kentish Town oder was da war, irgendwie dieses Studio. Und das war schon, ich fand das schon Firehouse-Studio. Das war irgendwie so, Ich war ja auch schon, ich kann es nur für mich sagen, ich war damals schon 26 Jahre alt und hatte eigentlich von der Welt noch überhaupt nichts gesehen. Und dann kam ich dann nach London, es war so, alles so, und plötzlich war man in dieser großen Welt. Und diese Platte hat uns dann auch wirklich auch noch so alle Türen geöffnet. Monika Döring rief an, ob wir nicht die Vorgruppe von Wooden Tops oder Go-Betweens, ich weiß ja, nicht,
Wooden Tops
machen wollen und so. Und also plötzlich waren wir auch in Berlin so ein bisschen die Darlings. Überall lief das plötzlich. Und gleichzeitig hatten wir eine große Schlagerfirma geheiratet, mit der wir irgendwie klarkommen mussten und der wir auch erklären mussten, dass es eigentlich nicht so geil ist, diese Playback-Sachen im Fernsehen zu machen. Ne, worauf die dann aber bestanden, das darf man nicht vergessen, die bestanden drauf und mussten das dann machen.
Das war so damals,
ja.
Das
war einfach so. Also die Jugend-Talkshows
am Nachmittag. Ja, und dass sie die hatten auch, ich erinnere mich noch an eine andere Sache, weil über das Cover haben wir noch gar nicht geredet, eigentlich das Innencover, nämlich der Jesus, auf dem der Holz-Jesus, der auf den Stufen der Kirche gesäubert wird von zwei Reinigungskräften, den wollten wir eigentlich als Cover nehmen. Und dann haben die gesagt, ja, dann kommen wir in Süddeutschland nicht in die Läden rein, da geht gar nichts. Und dann haben wir uns für das Foto entschieden von Dale Richards, und das ist auch kurios, weil Dale Richards, der Fotograf, war spezialisiert auf die Bands, damals englische Bands, hat er ganzen prominenten Bands gemacht, und er hatte, wie Sven mir letztens noch sagte, immer nur eine Art zu fotografieren, was waren das, Säulen?
In Bögen.
In Rundbögen,
der war da für den NME und für Sounds in England, die Fotos.
Immer schön Rundbögen.
Melody Maker, NME Melody, und er hat eigentlich alle immer nur, ja, das ist mein Trademark, die Arches, you know, Arches, ja,
genau,
so Arches.
Und dann sind wir da durch die Gegend, es war sehr kalt, wir hatten alle rote Nasen auf den Farbfotos.
Keins
und
von den Fotos,
dann kam,
was wir brauchen.
Genau, nein, doch, wir haben ja schon alle benutzt, aber wir kamen dann in der John Fisher Street irgendwie vorbei. Eins, und da gab es Joyce's Café 36, also ich gucke hier gerade aufs Cover, und Joyce's Café, also John Cale, keine Ahnung, was man da alles reinlesen kann, 36, was auch immer. Und dann hab ich gesagt, komm, Erinnerungsfoto. Einfach ein Foto, wo wir nochmal, dass wir wissen, wer hier waren, war, das war London, keine Friedhöfe oder dergleichen. Und das ist dann das Foto geworden, was wir dann statt der
Sydney-Fotos genommen haben. Finde ich toll, dass du das Haus auch festhältst, damit es nicht umgeht.
Ja, aber das Haus fest, Veto steht an diesem Durchfahrtverbotenschild. Und ich weiß noch genau, Tim Renner hat in seiner Paranoia auch dann immer so, weil der Veto und Tim Renner waren sich ja noch mehr Feind. Das war sozusagen die absoluten Antagonisten in der ganzen Sache. Dass der ja schon wieder jetzt in so einem Durchfahrtverboten-Schild, dass er da schon wieder einen auf Veto macht oder was. Also, das ist jetzt mal wirklich Zufall gewesen, Entschuldigung, ja. Also jetzt nicht in alles was reinlesen, aber das ist natürlich toll. Dann haben wir das Ganze noch, das hat sich dann so ergeben, ich hatte das dann, ich hatte...
Genau, beim, tolles Grün.
Ja, ich musste mit diesem Bild dann und ich hatte überlegt, ich würde so eine Schrift haben, wie die Schrift in den Walt Disney Taschenbüchern, ne? Polka heißt die, da hatte ich mit Letrasetten gerubbelt und dann hatte ich dieses Foto und da hatten wir uns drauf geeinigt, das Foto so rauf. Aber wie, wussten wir noch nicht genau, ob mit einem Rahmen oder so. Und ich war dann irgendwie noch in Hamburg, war mich beim Kumpel Nacht vorher schon übernachtet und wir haben seine Plattensammlung durchgegangen und da war dann tatsächlich Dexys Midnight Runners in Search for the Young Soul Rebel und da ist so ein Schwarz-Weiß-Foto mit so einer grünen Schicht Farbe überzogen, also dass es sozusagen grün-weiß ist, ne? Grün-schwarz, schwarz-grün ist. Und das habe ich gesagt, ja, so könnte man das doch machen. Und dann habe ich die einfach mit am nächsten Tag, diese Dexys Midnight Runners zur Politur, und die hatten überhaupt keine Scham. Die sagten dann, ja, nee, ist doch geil. Und dann kam der Typ, Hanno Disselhorst, der hatte so eine Lupe, er guckte einfach nur drauf und sagte, ja, das ist die und die Körnung, das machen wir so und so. Und er sagte, ich möchte gerne mal so ein Marlboro Rot für die Schrift. Und der Marlboro Rot, das ist eine Sonderfarbe, das kostet extra. Da müsste dann aber irgendwie, weiß ich auch nicht, da müssen wir irgendwie verrechenbar machen oder so. Das war also Wahnsinn. Wir kriegten 70 Pfennig pro Platte insgesamt, Lizenzen. Wir kriegten 5% vom Netto-Detailpreis in dem Vertrag damals.
Ja, das war, ich erinnere mich noch, es hieß natürlich, du machst einen Vertrag mit der Plattenfirma, überhaupt einen Vertrag, geh doch mal zum Anwalt vorher. Und dann sind wir, glaube ich, auch zu einem Anwalt gegangen und der hat sich den angeguckt, ich glaube, da wurde gar nicht viel verändert, der hat gesagt, das geht im Großen und Ganzen nur durch, war natürlich jetzt mit den 5%, war jetzt nicht so der Bringer. Ne?
Kurz der war vorher Musikanwalt, der einzige Fanden, weil der wurde uns empfohlen, weil der war Bassist bei den Neon Babies gewesen.
Ah,
ja, ja. Und er sagte einfach nur so, ja, dieser Vertrag, das Beste, was man über diesen Vertrag sagen kann, ist, er ist nicht sittenwidrig. Das ist aber auch schlecht für euch, weil wenn ihr den später mal anfechten wollt, werdet ihr damit kein Glück haben, weil er gar nicht sittenwidrig ist. Aber, hat er gesagt, habt ihr irgendjemanden, der euch einen besseren Vertrag oder überhaupt einen anderen Vertrag anbietet? Und wir sagten, nein. Und ja, dann werdet ihr den wohl nehmen müssen. Und genauso war es.
Ja.
Und das war ja auch, wir haben dann später, aber da können wir später noch über anderen Platten. Ja. Aber das war sozusagen, das war aber einfach, man muss sagen, das war die Platte, die die Band eigentlich dann wirklich zu einer richtigen Band gemacht hat. Wir sind dann ja auch in der Besetzung mit den vier Leuten, sind wir dann ja eigentlich auch zusammengeblieben bis 1995. Hm, ja. Also das muss man schon sagen. Und drei von diesen vier sitzen heute noch hier und können drüber reden. Das ist eigentlich schon eine coole Sache. Und ich muss sagen, das ist eine, wenn man sich überlegt, wie viel Glück wir hatten, oder? Total, was hätte anders sein? Jakob hätte noch viel kränker sein können, dann hätte er gar nicht spielen können, dann wäre das vielleicht alles geplatzt.
Ja, oder man macht die Platte und ist, denkt danach, das bringt doch alles nichts hier.
Ja, oder man kriegt so eine Tournee nicht zusammengebucht, weil das war auch sehr schwer. Man muss sagen, dank an Peter Schmidt, mit dem wir auch viele sicher auch Streits hatten, aber der war auch der Einzige, der Lust hatte, für uns überhaupt eine Agentur zu machen. Und das glaube ich auch nur, weil er mit Tim Renner befreundet war oder bekannt war. Und er hatte dann aber wirklich auch viel dafür getan, dass das und diese Tournee hat auch viel dafür getan. Wir hatten, wie gesagt, 35 Gigs, wir hatten im Schnitt 120 Leute.
Ja, und was Konzert. Wir vor allen Dingen, was wir gemacht haben, bei der ersten Tour, die ja auch eine Art Tour war, sind wir ja auch schon mit eigenem Zeug rumgefahren, aber jetzt nicht mit eigener PA, sondern halt mit einer Backline. Und das war das erste Mal, dass wir mit einer PA rumgefahren sind. Wir haben unsere eigene PA mitgenommen von PAM damals und haben die nicht nur gefahren, sondern wir haben die selber aufgebaut und wir haben die PA auch wieder abgebaut und verladen danach.
Ja, das war eine ganz kleine PA.
Aber das war trotzdem, muss man sagen, relativer, also so einen großen Aufwand hatten wir noch nie betrieben. Ja, das war, und wir waren im Grunde genommen, also alles in einem, im Grunde genommen. Ein so ein Paket, was da unterwegs war und
die hatten diese Turbo-Soundboxen, die waren ganz neu und die warfen einen unglaublichen Sound, obwohl sie ganz relativ klein waren. Also es war also wahnsinnig viel Holz. Heute ist das alles ein bisschen anders. Damals musste man eigentlich wahnsinnig viel Holz aufbauen, also ganz viele Lautsprecher. Und die Turbo-Sounds ersparten einem das irgendwie, das war so ein neues Verfahren, wie das irgendwie so ein Sound-Processing-Ding. Und deshalb konnten wir das mitnehmen. Der ganze Kram hat uns, glaube ich, 100 Mark am Tag gekostet. Bei PAM, die hatten damals so einen kleinen, das ist heute eine Riesenfirma, die hatten damals so einen ganz kleinen Laden in Wedding. Und die zahlten 100 Euro für den ganzen Kram, inklusive einen Case mit so ein paar Lampen drin. Und Clemens Schwabe, unser Lichtmann.
Ah, genau.
Der brachte dann nämlich noch so ein paar Milchkisten mit so kleinen Lämpchen mit, die er auf der Bühne dann so verteilte und so. Wir waren also auch lichtmäßig, waren wir durchaus ehrgeizig. Ne? Also diese Platte hat auch dieses ganze, ich glaube, dass diese Platte auch das Bewusstsein für Ästhetik und das Bewusstsein dafür, dass man ein künstlerisches Anliegen hat, auch befeuert hat.
Unbedingt.
Weil wir da zum ersten Mal ein Gefühl dafür bekamen, wofür wir eigentlich gut sind. Also mehr als bei der, die erste war auch schon gut, aber die waren noch ein bisschen unentschieden, ist ja klar, weil es waren die allerersten Lieder, man nahm, was man kriegte. Hier waren wir schon sozusagen fokussierter in dem, was wir künstlerisch machten. Bei der nächsten Platte ist uns dann alles wieder ein bisschen um die Ohren geflogen, aber davon reden wir dann beim nächsten Podcast, bei Podcast Nummer 3 von Narzissen und Kakteen. Hier glaube ich, fällt euch noch was ein? Nein, ich wäre eher so, ich glaube, wir haben eigentlich fast alles erschöpfend behandelt. Es gibt immer noch Sachen.
Aber ja, es gibt immer noch mal Sachen, aber ich denke auch, hier ist jetzt eigentlich alles gesagt worden. Ja.
Was war das eigentlich, wie gesagt, das war eigentlich die Geburt der Band, wie wir sie heute kennen. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, und man muss auch mal sagen, wir sind immer noch bei dieser Plattenfirma. Wir sind immer noch bei dieser Plattenfirma. Ich war vor ein paar Jahren mal auf so einem Empfang vor dieser Echo-Verleihung, was sie noch gab, haben die vorher mal so ein Vorglühen gemacht. Da bin ich immer gern hingegangen. Das war lustig. Und dann stand ich da so und sah die alle, die hatten auch gerade die Führungsriege neu. Und dachte ich, Mensch, hier ist ja keiner so lange dabei wie du.
Ja. Und die heißen auch anders, wir heißen immer noch so.
Ja, genau. Aber ich glaube, dann kam Rolf Zukowski um die Ecke und da war klar, da gibt es immer noch einen, der ist noch länger dabei. Ja, gut. Okay, also dann würde ich sagen, bedanken wir uns von hier für das Interesse, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Die nächste Folge des Podcasts geht dann über die Platte Freedom, Love and Happiness,
genau, die wir in New York damals aufgenommen haben.
Genau, das ist 88, also genau ein Jahr später in New York. Und das wird sicher auch interessant.
Bis dahin.
Jo, tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.